Tag, liebe Freunde und Freundinnen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Teile der Lösung Live. Es ist mir mal wieder Freude wie Ehre, euch zu diesem spannenden Gespräch begrüßen zu dürfen. Ich habe heute wieder mal einen ganz besonderen Gast zu Gast, nämlich Patrick Roach, eine renommierte Stimme in der Welt der Synchronisation. Patrick ist bekannt für seine Rolle als deutsche Stimme zum Beispiel von Kit Harington, das ist Jon Snow aus Game of Thrones, und Jeremy Allen White aus Shameless und The Bear und einigen anderen mehr. Und mittlerweile ist er auch Synchronregisseur und sowieso ein ziemlich leidenschaftlicher Musiker und Buchautor in spe. Er verbindet seine Talente mit seinen Passionen, fuchst sich tierisch rein, was ja in jedem Fall eine ziemlich feine Sache ist, und ihm außerdem eine einzigartige Perspektive auf die Kunst und kreativen Schaffensprozess verleiht. Heute werden wir tiefer einsteigen in das Leben eines darstellenden Künstlers und womöglich die spannende Frage klären: Wie beeinflussen sich künstlerische Vielseitigkeit und kreative Ausdrucksformen gegenseitig? Und was bringt's überhaupt? Bleibt also dran. Das Gespräch könnte inspirierend werden. Patrick, schön, dass du am Start bist.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mich total gefreut. Du hast mir einfach, so muss man es machen, du hast mir einfach geschrieben: Hey, wie schaut's aus? Hast du Bock auf ein Interview?
Und ja, du läufst mir stimmlich so oft über den Weg. Dann dachte ich, ja. Also habe ich Bock drauf, dich mal kennenzulernen.
Wie schön, ich freue mich sehr.
Ich starte direkt mal mit einer schwierigen Frage, damit wir die abgefrühstückt haben. Ja. In der Welt der Synchronisation gibt es ja oft Debatten über Authentizität und den kulturellen Kontext. Und als Synchronregisseur spielst du ja neben dem Dialogbuchübersetzer eine zentrale Rolle darin, fremdsprachige Inhalte für ein deutsches Publikum zugänglich zu machen. Wie siehst du die kulturelle Verantwortung mit dieser Übersetzungsarbeit? Und ja, wie stehst du zu Kritik, dass Synchronisation die Originalität des Werks untergraben könnte? Also wie balancierst du zwischen Respekt vor dem Original und deiner kreativen Interpretation?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das, glaube ich, so ein bisschen, wenn man sich die Synchrongeschichte anguckt, Synchron ist ja... Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, das gibt's so ungefähr seit den 30er Jahren, seit den 20er Jahren, irgendwie sowas. Da fing das irgendwie an. Und damals gab es natürlich noch kein Internet. Das heißt, früher hat man natürlich schon, es gibt ja auch Produktionen aus den 70er Jahren, ich glaube, wie hieß das denn, die 2, glaube ich. Da wurde wirklich ein komplett anderer Text im Deutschen geschrieben. Also da wurde wirklich, das wurde irgendwie, das, da fanden die Regisseure das nicht lustig genug und haben dann die deutschen Texte lustiger angepasst und verändert. Sowas kann man heutzutage natürlich nicht mehr machen, weil...
Ich glaube, das letzte Mal bei Bud Spencer und Terence Hill Filmen.
Genau, also, ne? Das ist auch ein super Beispiel. Genau, also das ist auch, was die im Deutschen reden, hat mit dem, was die im Original reden, gar nicht so viel zu tun.
Zum Glück, weil die sind dann viel geiler jetzt.
Genau, und das hat damals super funktioniert. Oder auch Monty Python ist auch so eine Geschichte. Das kann man aber heute nicht mehr bringen, weil heute ist das Internet so präsent und heute gucken viele Leute O-Ton mit Untertiteln und wissen, was das Original wirklich behandelt. Und also heute haben wir diese Freiheiten, sage ich mal, nicht mehr. Und ich finde das eigentlich super, weil ich bin, mein Vater ist Ami, also ich bin zweisprachig aufgewachsen. Und ich weiß noch, dass mein Vater sich früher, als ich kleiner war, als ich noch gar nicht selber synchron gemacht habe, hat der sich schon immer über Synchronisationen aufgeregt und gesagt, was ist das, warum verändern die das alles, warum verändern die Titel, warum heißt dann plötzlich ein Film, der eigentlich im Original irgendwie einfach nur The Reckoning heißt, warum heißt er dann im Deutschen The Reckoning, ich habe eine Schlange im Stiefel, und es gibt auch immer so komische Untertitel, die keiner versteht.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Lieblingsfilmtitel ist, glaube ich, also im Englischen, nee, im Deutschen heißt er Vergissmeinnicht mit Jim Carrey. Und im Englischen heißt er The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, und das ist ein großartiger Titel.
Genau, wo man manchmal sich denkt so, hä, warum wird das jetzt für Idioten übersetzt und angepasst? Aber das ist eben der Spagat, den man im Synchron machen muss, ist, dass du hast, viele Leute reden von einem Bildungsauftrag im Synchron, also dass du zum Beispiel die Dinge verständlich machen musst. Früher hätte man zum Beispiel, wenn jetzt in einer Produktion von einem Promi gesprochen wird, den man in Deutschland nicht kennt, hätte man den tatsächlich angepasst und dann vielleicht in der deutschen Synchro von Stefan Raab gesprochen, obwohl im Original von Jimmy Kimmel gesprochen wird oder so.
Also so Popkulturreferenzen.
Ja, das würde man heute nicht mehr machen. Also ich habe mich da sogar letztens mal in der Produktion, habe ich mich ein bisschen mit einem Regisseur in die Haare bekommen. Wir hatten so eine Sitcom gemacht. Und der wollte ein paar Witze ändern und da eigene Witze draus machen. Und da habe ich dann gesagt, oh, ich halte das für keine gute Idee, weil jetzt eben in der heutigen Zeit die Leute können auf Englisch umswitchen und verstehen auch jedes Wort. Und wenn wir da nicht die Witze irgendwie möglichst akkurat übertragen, dann sagen die Leute, was ist das? Warum schaue ich das? Deswegen ist es sehr wichtig, wenn du zum Beispiel eine Comedy hast wie Family Guy oder so, da passiert es oft. Du
kannst Rick and Morty auch.
Rick and Morty auch, genau. Arbeitet ganz viel mit Wortwitzen, die du natürlich nicht übersetzen kannst, weil die Sprachen intern funktionieren und wenn du die übersetzt, wäre der Witz weg. Da musst du dir natürlich was überlegen. Aber sonst versuchen wir bei der Synchro schon immer wirklich einfach so nah am Sinn und vor allem so nah an der emotionalen Aussage auch zu bleiben, wie uns das möglich ist. Und ich glaube, dass jetzt Synchros, ich glaube, wir leben jetzt in einer sehr coolen Synchrozeit. Wenn du dir zum Beispiel einen Blockbuster anschaust, wie, was weiß ich, jetzt gerade Dune im Kino oder sowas, das ist ehrlich gesagt, da kannst du nichts sagen. Also da kannst du natürlich mit der kleinen Pinzette hingehen und sagen, oh, da hat er aber eigentlich im Original noch ein bisschen einen anderen Ton der Stimme gehabt, aber eigentlich leben wir in einer Zeit, wo man sehr darauf achtet, dass eine Synchro akkurat und gut übersetzt ist, würde ich sagen.
Das von der Übersetzung ist ja eine Sache und dann ist die Abmischung nochmal eine andere Sache, wo die Synchronisation sich ja doch nochmal ganz anders, also das Räumliche ist, fehlt irgendwie so ein bisschen.
Da habe ich ein großes Problem mit. Also ich bin auch, hast ja selber schon gesagt, ich habe auch ein paar Mal in der Regie gesessen. Und da arbeitet man oft so akkurat und schaut, dass man auch, es gibt ja diesen klassischen Synchronton, wenn dann die Synchronsprecher ein bisschen anfangen so zu reden mit diesem unnatürlichen Bogen. Und dann versucht man wirklich das wegzukriegen und eine ganz natürliche Synchro zu machen. Und dann mischen sie es aber wie ein Voice-Over, ganz laut drüber. Mhm. Und dann klingt sowieso wieder draufgelegt. Also da ärgere ich mich auch oft sehr drüber, dass die Mischungen, viele Mischungen werden inzwischen auch gar nicht mehr in Deutschland gemacht, sondern quasi zentral gemacht. Das heißt, Warner Brothers synchronisiert einen Film international und lässt den aber nur in London für jede Sprache mischen. Was natürlich cool ist, weil die dann wirklich, jetzt bleiben wir beim Thema Dune, die können da jeden Effekt genau 1:1, wie sie ihn im Original hatten, auf die deutschen, auf die französischen, spanischen Stimmen drauflegen.
Ja.
Aber es wird natürlich alles so ein bisschen in einem Aufwasch weggemischt. Das heißt, da würde ich mir als Synchronschaffender manchmal wünschen,
bisschen mehr Freiheit zu haben.
Dass mehr Mischungen wirklich im Haus bleiben. Also, dass wenn jetzt die Synchronfirma FFS zum Beispiel einen Film...
Da habe ich mit 16 mein Praktikum von der Schule gemacht.
Von FFS, na klar. Da habe ich tatsächlich auch, bevor ich wirklich Sprecher war, habe ich da auch ein kleines Praktikum gemacht und habe mir mal die Mischung angeschaut und den Schnitt. Und früher wurde das alles auch wirklich in der FFS noch gemischt, was da aufgenommen wurde. Und da hatte man noch ein bisschen mehr Zeit. Heute hat man natürlich weniger Zeit, so wie in jedem Beruf auf der Welt, glaube ich. Und das vermisse ich bei einer Synchro manchmal, dass sich bei der Mischung noch ein bisschen mehr Mühe gegeben wird. Aber das liegt oft eben an dieser Centralized-Geschichte, dass da eben eine Mischung für alle Länder automatisch rausgeht. Da haben wir wenig mit zu tun oft.
Ja, ist auch so, dass ja früher dann auch dass du mit deinen Kollegen zusammen warst. Ich weiß nicht, ob du das noch erlebt hast.
Ja, ein bisschen, als Kind noch.
Ja, und mittlerweile sitzt man da alleine in der Kabine drin.
Ja, was ich aber ehrlich gesagt sehr genieße. Also wenn man sich mit älteren Kollegen unterhält, die trauern derzeit sehr hinterher. Ich muss sagen, ich kenne es kaum anders und ich finde es eigentlich super, weil für mich ist eh so, als ich war ein sehr, sehr introvertierter Jugendlicher. Für mich war Synchron perfekt, dass man da alleine in einer dunklen Kammer vorm Mikro steht und nicht quasi sich dem sozialen Druck aussetzt, einen echten Anspielpartner zu haben, sondern das so ein bisschen mit sich selber und nur mit der Regie ausmacht. Das war für mich sehr schön, um in diesen Beruf einzusteigen. Jetzt inzwischen denke ich mir, hätte ich auch mal gerne einen Anspielpartner, weil ich das interessant fände. Aber für mich, um reinzukommen, war das super, dieses alleine vorm Mikro stehen.
Ja, ich habe mich mit David Nathan darüber auch unterhalten und er meinte, das war für ihn zum Lernen, war das ideal, weil man sich halt so richtig gut irgendwie austauschen kann und einen Partner oder total. Partnerin hat.
Also genau, es ist, also wie gesagt, ich habe natürlich auch mit Leuten vom Mikro gestanden. Ich glaube vorhin, der hat sogar hier sich eingeschaltet, weiß nicht, ob er immer noch zuschaut, Tim Schwarzmeier, auch ein Sprecher und ein guter Freund von mir. Da hat man sich mal noch ab und zu als Jugendlicher zusammen vom Mikro gesehen und das ist natürlich cool, weil gerade der Tim zum Beispiel, der spricht schon viel länger als ich, der hat schon wirklich als Kind angefangen. Von dem konnte ich natürlich damals viel lernen, als der neben mir stand, einfach wie spontan und wie schnell er auf Dinge reagiert, das ist super zum Lernen. Aber es ist eben auch, und da hat David Nathan völlig recht, auch schön, wenn du nicht dem Druck ausgesetzt bist, mit jemandem mithalten zu können, der das schon 10 Jahre länger als du machst. Und dann hast du noch mal kurz die Zeit, dir selber deinen Prozess zu überlegen und heranzuziehen. Und also ich genieße das sehr, das alleine im Studio sein.
Du nennst dich Patrick Roach, du könntest ja auch Patrick Roche heißen, sagst du, bist zweisprachig aufgewachsen. Machst du das für deinen Papsi?
Naja, ich habe so ein bisschen das Problem wie viele, ich mag meinen Namen gar nicht so sehr. Ich glaube, das geht ja den meisten so. Du kriegst irgendeinen Namen von den Eltern und sagst dann irgendwas Erwachsener so, Moment, den hätte ich mir aber nicht ausgesucht. Also mein Vater ist Amerikaner und das ist bei mir die Tradition. Mein Opa hatte auch und mein Vater auch hatten den zweiten Namen Patrick. Deswegen habe ich den ersten Namen Patrick bekommen. Und ich finde irgendwie, da ich immer zweisprachig aufgewachsen bin, stelle ich mich oft als Patrick vor, weil ich mich irgendwie nicht wie ein Patrick fühle. Meine Freunde nennen mich Paddy, was klingt wie ein Hamburger, aber also ja, also früher in der Schule wurde ich alles Mögliche genannt, ich bin alles gewöhnt und ich glaube, wenn ich es mir aussuchen müsste, wär's Patrick, aber gar nicht jetzt aus einem bestimmten Grund.
Ja, okay. So. Ja. Hast du eben schon gesagt, als Kind angefangen. Ich habe, glaube ich, mal ein Interview mit dir gesehen, da hast du erzählt, deine erste Rolle war eben, weil du auch zweisprachig aufgewachsen bist, ein englischer Take bei Patterson und Findus, oder?
Ja.
Erinnere ich mich genau. Da richtig? Ja.
Also das ist das Erste, woran ich mich so richtig erinnere. Meine Eltern sind beide Musiker oder waren beide Musiker. Inzwischen, meine Mutter ist inzwischen sogar Dialogbuchautorin, auch für Synchron, also schreibt viele Dialogbücher, die ich dann auch spreche. Oder wenn ich Regie mache, schreibt sie viel für mich. Mhm. Aber eigentlich kommt meine ganze Familie aus der Musik. Und meine Mutter zum Beispiel, die hat früher bei der Gottschalk-Show, das war, glaube ich, noch bevor Gottschalk bei Wetten, das übernommen hat, hat sie da mitgesungen und alles und kannte eben ein paar Leute aus dem Fernsehen. Und so kam das, dass es dann irgendwann hieß, ach, wir brauchen hier einen Jungen, der was Englisches einspricht. Und so fing das dann an, dass ich dann, glaube ich, mit 5, 6 Jahren da stand und meine Mutter stand noch neben mir und hat mir die Texte immer vorgelesen und mich dann quasi angetippt, wenn die Aufnahme anfängt. Und dann habe ich mich da so probiert auf Englisch erstmal, genau.
Kannst du dich dann später an einen Moment in deinem Leben erinnern, wo du so gedacht hast, und jetzt werde ich Künstler?
Ja, das war, ja, ich weiß noch, ich war auf der Realschule und dann, die machst du natürlich bis zur 10. Klasse und dann ist die Frage, lässt das sein oder machst du vielleicht noch ein Fachabitur nach, was ja dann nochmal, wenn du willst, 2 oder 3 Jahre sind. Und ich habe das dann noch gemacht, weil ich eben nach der Schule nicht genau wusste. Ich hatte damals schon Musik gemacht, ich hatte eine Band und wir waren schon so ein bisschen unterwegs, aber natürlich noch nicht so, dass man Geld verdient. Und dachte mir immer, naja, Musiker wäre cool, aber eigentlich haben mir meine Eltern immer gesagt, das ist kein Beruf mit Zukunft, deswegen gehe ich nochmal 3 Jahre zur Schule und habe dann da wirklich meine Zeit einfach abgesessen auf der Voss. Und habe dann währenddessen wieder mit Synchron angefangen, weil ich eben als Kind ein bisschen was gemacht hatte und dann aber in der Pubertät gemerkt hatte, dass mir das keinen Spaß mehr macht, weil ich auch nach der Schule einfach Freunde treffen wollte. Und dann bin ich erst so mit 18, 19 eigentlich erst wieder draufgekommen, dass das ja vielleicht doch ganz cool ist und hatte dann Glück gleich bei Zoe 101, wenn man das noch kennt. Da hat die kleine Schwester von Britney Spears mitgespielt. Das war so ein Nickelodeon-Ding. Und da habe ich dann tatsächlich gleich irgendwie eine durchgehende Rolle bekommen und durfte mich dann da so ein bisschen wieder ausprobieren und reinschnuppern.
Cool.
Und habe dann eigentlich so in meinem ersten Jahr auf der Voss, also in der 11. Klasse, gemerkt, ich glaube, da gehöre ich hin. Und habe dann in der 12. tatsächlich mich getraut, die Schule abzubrechen und gesagt, ich probiere das jetzt mal. Und hatte dann wirklich Glück, dass ich irgendwie gerade zu einer guten Zeit oder was auch immer in die Branche kam, dass da Platz für mich war und ich Anschluss gefunden habe. Und seitdem, echt auf Holz klopfen, habe ich nie was anderes gemacht, um Geld zu verdienen und konnte mir so meine Musik finanzieren und alles, was ich nebenbei gerne mache. Und also es hat irgendwie für mich zufällig geklappt.
Glückliche Fügung. Ja, das freut mich sehr. Ich habe für alle, die zuschauen, habe ich eine kleine Quizfrage. Welche Art von Mikrofon wird üblicherweise in Synchronstudios verwendet, um klare und präzise Sprachaufnahmen zu gewährleisten? Wenn ihr die Lösung kennt, die Antwort, schreibt es gerne in die Kommentare. Die erste Person, die richtige Antwort liefert, gewinnt von mir bekommt von mir einen Freifahrt-Selfcare. Das ist heutzutage eine ziemlich nice Nummer. Also schreibt es in die Kommentare, welche Mikrofonart wird üblicherweise in Synchronstudios verwendet, um klare und präzise Sprachaufnahmen zu gewährleisten. Und on top könnt ihr gerne noch sagen, ob klein- oder großmembranig.
Es gibt nämlich für die Freaks da draußen, wir haben natürlich eigentlich verschiedenste Mikrofone. Also es gibt jetzt ein Mikrofon, was eigentlich so jahrelang immer so das Standardmikrofon war. Ich weiß nicht, ob du auf das anspielst. Es gab aber früher zum Beispiel, das wird inzwischen nicht mehr gemacht, es gab einen Unterschied, ob man Außen- oder Innenaufnahmen macht. Weil das natürlich eine andere Räumlichkeit hat. Das heißt, früher ist man, wenn eine Außenaufnahme stattgefunden hat, ist man ins sogenannte Zelt gegangen. Und im Zelt, das war eine Kabine mit quasi mit einem Vorhang um die Sprecherkabine, damit der Schall nicht reflektieren kann, damit er sich da in dem Vorhang verfängt. Weil wenn du draußen bist, reflektiert ja auch nichts. Wenn du auf einer Wiese stehst, dann kannst du machen und da kommt ewig nichts zurück. Aber wenn du im Raum bist, dann klatsche ich einmal in die Hand und dann klatscht es mir von jeder Wand zurück. Deswegen ist man immer, früher hat man immer gesagt, oh, wir gehen nach außen und dann ist man ins Zelt gegangen und dann ist man wieder vom Zelt in den Raum. Und heutzutage benutzt man dafür manchmal verschiedene Mikrofone, um das herzustellen. Deswegen gibt's eine einfache Antwort und es gibt wahrscheinlich noch mehrere ausgecheckte Antworten.
Nerd-Antwort.
Also auch wenn man jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren durfte ich Elvis sprechen im gleichnamigen Film. Und da gab's ein paar Stellen, wo er auch ein Handmikro, also ein dynamisches Mikro in der Hand hat und halt irgendwie kurz bei einer Bandprobe da mal irgendwie reinsingt. Und dann haben wir da natürlich auch ein anderes Mikro für genommen, als wie wenn er jetzt einfach eine normale Szene spielt. Also da versucht man schon, wenn Zeit da ist, darauf zu achten, dass man auch bei den Mikrofonen die Frequenzen so ein bisschen sich aussucht, wo die denn passen könnten.
Ja, das ist eine super interessante Arbeit. Mich beschäftigt das auch schon sehr lange, seit ich halt 16 war und bei der FFS das Praktikum gemacht habe. Da bin ich auf das Tegernseer Bier gekommen tatsächlich. Ah. Die haben meine Liebe dafür geweckt. Und seitdem bin ich, also spätestens seitdem, ziemlicher Fan. Mein Sohn liegt gerade krank im Bett und hört die drei Fragezeichen. Also es ist Hörspiel, Hörbuch, das ist allgegenwärtig bei uns.
Ja klar, gerade drei Fragezeichen kann man immer hören. Das hören wir auch oft einfach zum Einschlafen und so, der Klassiker, glaube ich.
Ja, das finde ich auch gigantisch, dass die immer noch produzieren und das halt seit irgendwie 40 Jahren die gleichen Sprecher sind.
Ich würde auch so gern da mal live hingehen. Wir haben, ich verplan immer leider Karten zu kaufen, wenn die mal nach München kommen. Wir haben jetzt, Andreas Fröhlich hat jetzt einen eigenen Podcast gestartet, den Bobcast.
Ja,
weiß ich, ob der das
seit zwei Jahren, glaube ich, schon, oder?
Gibt's, glaube ich, schon länger. Aber da bespricht er ja, glaube ich, nach und nach alle oder ich glaube seine Lieblingsfragezeichen-Folgen. Und das gucken wir uns jetzt. Das habe ich meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt. Der kommt im Herbst, glaube ich, nach München in Zirkus Krone und macht da live einen Podcast auf der Bühne. Nice. Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Andreas Fröhlich ist auch, wenn man das sagen darf, dass man quasi Idole auch innerhalb des Synchrons selbst als Sprecher hat, Andreas Fröhlich, auf jeden Fall. Also das.
Seine Arbeit einmal als Gollum fand ich richtig nice. Und auch, dass er die Walter Mörs Bücher liest mittlerweile, nachdem das Dirk Bach nicht mehr macht, finde ich
auch. Das kann ich mir gut vorstellen. Walter Mörs schreibt doch immer diese, so ein bisschen, eigentlich Fantasy, so ein bisschen für Jugendleute, oder? Das kann ich mir gut vorstellen mit seiner
unglaublich Stimme. Kreative Ergüsse.
Ja,
das ist Wahnsinn.
Schön.
Machen wir mal weiter. Synchronschauspieler zu sein erfordert ja eigentlich im besten Fall ein wirklich tiefes Verständnis von den Charakteren. Hast du einen Prozess oder so besondere Rituale, die du durchläufst, um dich auf so eine Rolle vorzubereiten?
Manchmal schon, ja. Also Synchron ist ja generell so, wenn wir jetzt eine Serie synchronisieren. Also zum Beispiel, was ist ein gutes Beispiel? Abbott Elementary, weiß ich, ob das jemand guckt. Das ist so ein bisschen so eine Stromberg-artige Serie, angesiedelt in der Schule, läuft auf Disney Plus. Da gucke ich mir jetzt zum Beispiel nicht die Folgen vorab an. Da komme ich jetzt einfach ins Studio, das ist eine Sitcom, da vertraue ich meinem Regisseur, dass der natürlich die Folgen kennt, die Gags kennt, mir auch erklärt, warum dieser Gag jetzt um diese Ecke funktioniert und so. Wenn ich jetzt aber einen Kinofilm spreche, wie jetzt zum Beispiel Elvis oder sowas, was ich vorhin meinte, da versuche ich natürlich schon vorab so viel rauszufinden, wie ich kann. Gerade wenn ich jetzt auch weiß, oh, mein Schauspieler spielt jetzt nicht einfach nur irgendwie den Tankstellenmitarbeiter, der irgendwie sagt, Zapfsäule 7 ist frei, sondern dann versuche ich mir auch natürlich, gerade bei Elvis zum Beispiel, habe ich mir viele Original-Interviews mit dem echten Elvis angeguckt, habe dann so ein bisschen mitgesprochen, überlegt, wie würde sich die Stimme denn anhören, wenn der Deutsch spricht, dann nochmal verglichen mit wie Austin Butler das als Schauspieler macht. Ist immer so ein bisschen unterschiedlich von Film zu Film. Also ich versuche dann auch viel zu recherchieren. Also wenn es zum Beispiel über die Rolle was zu wissen gibt, so wo, wann hat die gelebt, was hat die für einen Hintergrund, das ist natürlich gut zu wissen. Man kann natürlich nur so viel machen. Also jetzt kann Austin Butler natürlich da sinnvoller recherchieren für Elvis, weil der den ja auch körperlich darstellen muss. Ja. Mir gibt das eigentlich nur ein Sicherheitsnetz, damit ich einfach alles im Film verstehe. Das ist, glaube ich, für mich als Sprecher am wichtigsten. Ich muss nachvollziehen können, warum meine Rolle die Entscheidungen trifft, die sie trifft. Also ähnlich wie der Schauspieler ja auch. Und ob ich mir das jetzt selber ranziehe oder das mit einer guten Regie mache, die mir das erklärt, kann Hand in Hand gehen. Aber ich fühle mich auf jeden Fall sicherer, wenn ich zum Beispiel das Werk einfach zumindest schon mal gesehen habe, was ich dann sprechen werde. Vielleicht nochmal recherchiert habe, was für eine Rolle ist das? War das eine echte Person, die es wirklich gab? Und dann gehe ich einfach mit einem sicheren Gefühl rein, weil ich das Gefühl habe, die Person zu kennen, die ich da spreche. Und das ist schon mal ein guter Anfang. Und wie man dann zum Beispiel die Stimme macht, da haben sich ja zum Glück unsere Originalschauspieler meistens schon was überlegt. Ja. Und dann versucht man sich da einfach ranzuhängen. Und über langjährige Erfahrung lernt man ja irgendwann seine eigene Stimme auch so ein bisschen kennen und merkt, in welche Tiefen und Höhen kann ich noch gehen, bevor es unnatürlich klingt. Man versucht sich ja so ein bisschen, ich habe manche Schauspieler, die haben eine ganz helle Stimme, Jeremy Allen White zum Beispiel hat eher eine nasale, kratzige Stimme. Da versuche ich mich natürlich ein bisschen anzupassen, so weit, dass es jetzt nicht verstellt klingt. Mhm. Austin Butler hat eine sehr bassige, warme Stimme, da versuche ich mich auch anzupassen. Aber wie gesagt, das ist was, das würde man im Studio merken, dass ich dann im Studio sehe, so, oh, jetzt hat er ein bisschen Atem in der Stimme, dann versuche ich das auch ein bisschen reinzunehmen. Also,
ja, du hast eben schon gesagt, wie wichtig dir auch das Feedback von den Regisseuren ist. Jetzt bist du ja selber auch Synchronregisseur. Kannst du sagen irgendwie, was deine ideale Interaktion zwischen Synchronschauspieler und Synchronregisseur sein würde? Was ist so dein...
Also ich merke immer, dass ich als Sprecher, ich fühle mich am meisten bei den Regisseuren wohl, die wirklich schauspielerisch arbeiten. Weil es gibt ja verschiedene Regiestile, also auch wenn man wirklich dreht, gibt es ja auch verschiedene Regisseure. Es gibt die Regisseure, die wirklich mit den Schauspielern an den Rollen arbeiten und auch fast nichts anderes machen und nur immer im Gespräch sind über die Hintergründe der Rollen, über die Beweggründe. Es gibt aber auch Regisseure, die, und das ist auch Teil des Regiejobs, die einfach alle Fäden am Set in der Hand halten und viel mit der Kamera sprechen und einfach nur viel organisieren. Was steht jetzt an? Was muss passieren, wenn jetzt Setumbau ist? Und natürlich gibt's genau diese beiden Stile, gibt's auch in der Synchronregie. Es gibt die Regisseure, die viel mit dem Sprecher arbeiten. Es gibt aber eher die Regisseure, die einfach sagen, ich lasse dem Sprecher seine Interpretation. Ich behalte alle Fäden in der Hand. Ich schaue, dass die Anschlüsse passen, dass der Zuschauer zum Beispiel nicht merkt, dass dieser Monolog eigentlich in 10 Takes unterteilt wurde, die nach und nach aufgenommen wurden, sondern...
Und bei Take 7 war der Schauspieler erkältet oder so, weil es genau, an einem anderen Tag war oder so.
Genau, und es gibt eher den Regisseur, der eher auf das Technische guckt. Und ich fühle mich meistens wohler bei denen, die wirklich schauspielerisch rangehen. Also wenn ich da einen Regisseur habe, der mir wirklich erzählt... pass auf, vor 3 Jahren ist die Mutter deiner Rolle gestorben und das wirkt sich jetzt darauf aus, wie du dieses Ja sagst. So, das finde ich eine geile Arbeit, so diese Fieselkacke.
Du hast mal in einem Interview gesagt, Björn Schaller ist dein Lieblingsregisseur. Ist das, oder erinnere ich mich da richtig?
Ich habe viele Lieblingsregisseure. Björn ist ganz groß in meinem Herzen drin. Björn hat zum Beispiel einen sehr lockeren Stil. Björn lässt einen viel machen. Also Björn besetzt Leute, denen er vertraut, die er kennt, weil sie so sind, wie sie sind, und dann lässt er sie laufen. Und Björn ist unfassbar schnell im Kopf, was Wortwitze angeht, was Textänderungen angeht. Also wir haben eine Serie zusammen gemacht, Workaholics. Weiß nicht, ob man das kennt. Das waren 3 so Jungs, die haben zusammen in einem Haus gelebt und die waren wirklich befreundet und haben da auch wirklich gelebt und haben einfach prima vista ganz viel improvisierten Quatsch gemacht. Und wir haben dann im Studio auch viel ganz improvisierten Quatsch gemacht. Wir haben uns dann immer in der Nachtschicht getroffen, also quasi ab 18 Uhr bis 0 Uhr, 1 Uhr haben wir synchronisiert. Immer auch irgendwie der Erste, der kam, hat so ein Sixpack Bierchen mitgebracht und dann haben wir uns da eine gemütliche Zeit gemacht und dann hat Björn uns wirklich immer spontan irgendwelche Karlauer reingeschmissen, kurz vor Aufnahme, die wir dann halt interpretieren mussten. Und das war auch eine super Arbeit, weil das sich angefühlt hat wie Impro-Theater. Es gibt aber auch Christoph Tschirpka zum Beispiel, wäre ein Regisseur, der macht jetzt die letzten Jahre, hat er die ganzen Tarantino-Filme gemacht. Der kommt dann wirklich, wirklich wie, als würde er am Set arbeiten, in die Sprecherkabine rein und gestikuliert ganz stark und sagt so, pass auf, wenn wir die Aufnahme jetzt nochmal machen, dann denk an deine tote Mutter. Denk an deine tote Mutter, die schwebt mit dir mit. Und das finde ich auch total geil, weil da fühlt sich's wirklich an, als wäre man jetzt wirklich am Set. Und also es gibt verschiedene Arten. Ich finde auf jeden Fall, der Regisseur muss lebhaft dabei sein. Der darf kein Knöpfchendrücker sein. Der muss in diesem Film leben und atmen, weil so soll sich das ja anfühlen. Das ist ein guter Regisseur. Und was dann sein Stil ist, da gibt's verschiedene Wege ans Ziel.
Ich habe selber 5 Jahre beim ARD und ZDF gearbeitet nach der Schule in Hamburg und so Tatort und sowas gedreht. Da habe ich auch verschiedenste Regisseure kennengelernt und auch gemerkt, wie sich die Stile unterscheiden. Mhm. Gibt unglaublich lockere und entspannte und angenehme, aber auch unglaublich verbissene und perfektionierte Menschen.
Ja. Man hat, was zum Beispiel im Synchron viel, weil du am Anfang drüber gesprochen hattest, über was ist quasi eine gute Übersetzung im Synchron, wo ich dann meinte, dass viele von einem Bildungsauftrag im Synchron sprechen. Mhm. Ich bin zum Beispiel jeden Tag, wenn ich spreche, bin ich immer am Kämpfen, wie sauber oder unsauber sprechen wir. Ich bin ein Fan von unsauberer Sprache, weil ich finde, das verankert einfach ins Echte, also wenn wir jetzt die ganze Zeit so sprechen würden, dann würde sich das komisch anhören für den Zuschauer.
Gnadenloses Hochdeutsch. Genau. Und
Und das ist beim Synchronen immer ein Spagat, den wir machen müssen aus Verständlichkeit für den Zuschauer, weil wir machen ja eine Übersetzung. Die Leute schauen sich synchron an, weil sie verstehen wollen, was gesagt wird. Das heißt, es ist auch natürlich unsere Aufgabe, verständlich zu sprechen. Ich finde aber auch, dass es unsere Aufgabe ist, quasi eine Stimmung zu erzeugen. Das heißt, da ist das dann immer ein Spagat aus. Ich muss natürlich verständlich sprechen, aber ich muss verschliffen verständlich sprechen. Und es gibt viele Regisseure, die bestehen auf Verständlichkeit, auch wenn das Spiel verloren geht. Und da stehe ich dann auch manchmal da als Sprecher und sage so, na gut, jetzt habe ich jedes T ausgesprochen, jedes nicht ganz sauber gesprochen, aber jetzt geht doch eigentlich so ein bisschen der Flair, das Spiel verloren. Und da muss man dann gucken, wen man da gerade als Regie sitzen hat. Ob jetzt jemand wirklich möchte, nein, wir haben einen Bildungsauftrag, ich möchte hauptsächlich verständlich, oder ich möchte quasi ein Milieu erschaffen. Das ist auch immer Stilfrage. Und da muss man auch sagen, als Sprecher, ich bin natürlich, klar kann ich mitdiskutieren, aber ich bin ja angestellt, um in dieser Produktion so mitzuwirken, wie diese Produktion das möchte. Das heißt, wenn ich da ein Problem mit habe, dann muss ich selber eine Regie machen. So, und so ging es mir dann irgendwann, dass ich gesagt habe, na gut, dann mache ich halt selber meine Regie, dann kann ich das genauso machen, wie ich das möchte.
Ja, das ist ein guter Schritt. Und es ist ja auch ein Unterschied zwischen, also das Endergebnis, was die Menschen dann sehen und konsumieren können, gibt ja noch gar keinen Aufschluss über den Prozess im Prinzip. Also das, was ihr tagtäglich bei der Arbeit erlebt, ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Und wie jetzt SynchronschauspielerInnen mit RegisseurInnen zusammenarbeitet, das merkt man ja am Ende vom Film als Konsument in wahrscheinlich eher weniger oder nicht so explizit.
Ja und
gut, du hast natürlich deinen expliziten Blick drauf. Du guckst wahrscheinlich Filme auch ganz anders, ne? Aber jetzt so.
Ich würde jetzt aber trotzdem wagen zu behaupten, also natürlich ist der Zuschauer, der nimmt natürlich erstmal alles an. Ob das gut oder schlecht ist, merkt jetzt vielleicht eher der Synchronschauspieler im Detail als der Laie, der jetzt zuschaut. Aber ich würde schon wagen zu behaupten, dass man eine gute Synchro von einer schlechten Synchro unterscheiden kann, egal wer man ist. Also das geht mir auch oft so, dass zum Beispiel man kann oft es so ein bisschen daran festmachen, zum Beispiel wenn du überhaupt nicht drüber nachdenkst, dass du gerade eine Synchro guckst, dann ist es wahrscheinlich eine gute Synchro. Und wenn du dir irgendwann denkst, der Sprecher klingt aber komisch oder oh, das war...
Ja, ich guck mir lieber das Englische an.
Na, oder eigentlich meistens so ab dem Moment, wenn du dir denkst, ich frag mich, was die da im Original gesagt haben. Dann hat eine Synchro eigentlich schon verloren. Wenn du wenn der Film zu Ende ist und du danach sagst, ach stimmt, ich habe eigentlich kein einziges Mal drüber nachgedacht, ob der synchronisiert ist, dann war es eine gute Synchro. Stimmt. Und den Unterschied, finde ich, den kann jeder eigentlich unterscheiden. Deswegen würde ich schon, und stimmt, dann meistens guckst du in die Synchronkartei und dann siehst du auch bei den Synchros, wo du nicht drüber nachgedacht hast, stehen meistens immer dieselben Namen. Das heißt, ja, ich finde, man kann, ich glaube, man kann eine gute schon von einer schlechten unterscheiden.
Mir ging das so bei Dirk Gently's Holistic Detective Agency, diese eine geile Serienverfilmung.
So schade, dass das abgesetzt wurde.
Fand ich auch. Ich habe die auf Deutsch geguckt, die ersten drei Folgen, und ich konnte nicht mehr. Ich bin aber auch so ein bisschen Synchronästhet, muss ich sagen, mittlerweile. Aber ich konnte nicht mehr, habe sie dann auf Englisch viermal hintereinander geguckt.
Schade, ich hab's auf Deutsch nie geguckt. Ich hab's gleich auf Englisch geschaut.
Ja, besser ist. Also schade, die deutsche Synchronisation fand ich bei der Serie auch wirklich schlecht, tatsächlich. Mhm. Aber wirklich schade, dass sie abgesetzt wurde. Du hast nie Schauspiel studiert, hast du gesagt, ne? Du bist Autodidakt, hast es dir quasi selber beigebracht. Hast du irgendwelche, machst du Übungen zu Hause, um dich körperlich und stimmlich irgendwie fit zu halten?
Nee. Das liegt bei mir aber tatsächlich hauptsächlich daran, dass ich echt das Glück habe, fast jeden Tag irgendwas mit meiner Stimme zu machen. Also ich bin entweder immer am Sprechen oder ich singe was oder... Also das heißt, meine Stimme ist eigentlich immer relativ warm und ich werde auch eigentlich kaum heiser, weil die Stimme einfach irgendwie immer in Bewegung ist. Würde ich jetzt, glaube ich, nur sporadisch arbeiten, würde ich schon ab und zu mal so ein bisschen brummeln oder summen oder was man da so alles macht. Nee, aber ich hatte da einfach immer irgendwie Glück, dass meine Stimme sehr, sehr robust ist und schon immer irgendwie keine große Vorbereitung brauchte, um zu funktionieren. Was ich aber sehr viel mache, also ich würde auch jedem oft fragen, mich auch jüngere Kollegen, die so anfangen, wie man denn am besten ins Synchron reinstartet. Und dann
Schauspielausbildung willst
du sagen. Genau, obwohl ich selber keine habe, empfehle ich denen eigentlich immer eine zu machen, weil ich mir im Nachhinein auch denke, ich glaube, ich hätte eigentlich auch gern eine gemacht.
Also das aber machst nicht nochmal eine?
Ach, wer weiß, vielleicht doch, irgendwann mache ich vielleicht mal so ein, man kann ja auch so Kurse machen, die nur mal über einen Monat gehen, das fände ich schon mal interessant, ja, weil ich, meine Freundin zum Beispiel, die hat den klassischen Weg gemacht, die hat eine Schauspielschule besucht, obwohl sie davor schon gedreht hat und auch gesprochen hat, und wir unterhalten uns, also ich unterhalte mich täglich über Schauspiel, also wir sind, entweder schauen wir Filme und diskutieren darüber oder diskutieren über unsere eigenen Rollen und unsere Interpretationen. Mhm. Und ich merke einfach nur, dass das Wissen, was man da bekommt, das Handwerk, die Werkzeuge, die man da wirklich in die Hand gelegt bekommt, die sind schon sehr, sehr cool auf einer Schauspielschule. Und man kann ja sagen, ist mir egal, nehme ich für die Arbeit nicht, aber das mal gelernt zu haben und mal gehört zu haben, ist nicht schlecht. Deswegen empfehle ich jedem, wenn man die Schauspielschule nicht macht, man kann natürlich autodidaktisch rangehen, hat ja bei mir auch anscheinend irgendwie geklappt. Aber ich glaube, es hätte nicht geklappt, wenn ich nicht so wahnsinnig interessiert an der Sache wäre. Also jetzt einfach nur zu sagen, man sagt ja auch nicht so, ach, ich esse gern Brot, ich werde jetzt Bäcker. Ja. Man macht sich ja vielleicht mal Gedanken, was der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Teigen. Und das muss ich schon sagen, also ich glaube, wenn ich nicht wirklich jeden Tag mich mit Schauspiel oder mit generell, wie erzählt man eine Geschichte? Was, ich höre auch, wenn ich, das ist ganz schlimm, wenn ich mich privat mit Menschen unterhalte, dann achte ich auch drauf, wie die sprechen. Also ich höre nie auf zu arbeiten. Ich analysiere immer, wenn der jetzt traurig ist, wie klingt seine Stimme, wenn er wütend ist. Und das muss man leider, also wenn man diesen Job machen möchte, würde ich einem
empfehlen. Ey, das ist Leidenschaft.
Du musst getrieben sein. Du musst wirklich, das muss dir eine Verpflichtung sein. Ja. So. Anders geht's nicht.
Das klingt richtig schön, dass du deiner Faszination auf jeden Fall auch folgst und frönst. Ein schweres Thema vielleicht. Wie denkst du, beeinflusst die Digitalisierung und künstliche Intelligenz die Zukunft der Synchronsprecherei? Hast du da schon was gemerkt, dass sich da was in der Landschaft wandelt? Ich meine, also textgenerierende KI haben wir schon, bildgenerierende KI haben wir schon, also für Fotos, für Videos. Es gibt tatsächlich auch schon KIs, die Stimmen imitieren können, à la Deepfakes. Ja. Wie siehst du das in 10 Jahren? Was kommt da auf uns zu?
Boah, also das ist natürlich in der Branche gerade ein Riesenthema, weil das wird unsere Branche natürlich extremst verändern. Und wenn wir da jetzt nicht was gegen machen. Wir sind ja in USA, haben die jetzt schon angefangen mit den Streiks letztes Jahr, dass sie da erste KI-Klauseln in ihre Verträge schreiben.
Ja.
Das muss bei uns jetzt auch passieren. Das dauert bei uns gerade noch ein bisschen länger oder geht andere Wege. Aber da sind wir natürlich alle.
Geht über die EU dann, ne? Das dauert ein bisschen länger alles.
Ach, ich bin mir selber gar nicht genau sicher, wie die Kanäle da verknüpft sind. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall alle Gilden und Gewerkschaften, die wir haben, sind da die ganze Zeit im Gespräch drüber. Es hat auch schon angefangen. Also es hat schon erste Übersetzungen finden auch schon wirklich über KIs statt. Da muss man sich ein bisschen gegen wehren, wenn man zum Beispiel auch in der Regie sitzt und merkt, da hat man irgendwie plötzlich ein Dialogbuch vor sich, was irgendwie hinten und vorne nicht stimmt. Dann muss man auch mal sagen, Moment, wurde hier gerade einem Menschen seinen Job weggenommen? Also da muss man jetzt echt kritisch sein. Mhm. Und auch als Sprecher, klar, also das ist ja jetzt auf TikTok schon so. Du hast jetzt schon Leute, die irgendwie in der Stimme von Peter Griffin oder was halt irgendwelche Beiträge machen. Das fängt jetzt an. Und ich glaube, da können wir selber gar nicht super viel gegen tun, gegen die Entwicklung. Da muss der Zuschauer muss irgendwann entscheiden, möchte er einem Computer zuhören oder möchte er einem Menschen zuhören, der sich Zeit genommen hat, einen Teil seines Tages dafür aufzuwenden, eine Aufführung zu machen. Ich weiß, dass mir das immer lieber wäre, mir persönlich. Andere sehen es vielleicht ein bisschen anders bei einer Synchro, die ja sowieso nur das imitiert, was das Original macht. Vielleicht reicht es da, Leuten auch nur einem Computer zuzuhören. Ich fände es, glaube ich, langweilig, selbst wenn es gut gemacht wäre. Also zu wissen, dass es kein Mensch ist, würde es mir automatisch langweilig machen. Ich hoffe natürlich, dass es den meisten Leuten auch so geht. Aber ich glaube, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ach du, kein Problem. Das würde mich auch wundern. Das ist ein Riesenproblem, wo wir wirklich täglich drüber diskutieren und das wird noch krasse Auswirkungen haben. Also es ist schon so spannend, diese ganze Technik ist. Für unseren Berufsstand ist es sehr gruselig.
Na, es ist Fluch und Segen zugleich und hängt echt von der Perspektive von ab. Aber andererseits, technischer Fortschritt lässt sich ja nicht zurückdrehen.
Nein, also, und das ist ja auch super.
Es schreitet voran.
Das ist ja auch super, dass es so ist. Ist halt immer schade, dass dann bestimmte Sachen darunter aussterben. Was weiß ich, früher war die größte Industrie der Welt der Walfang. Und dann von heute auf morgen gab's Elektrizität und dann gab's keinen Walfang mehr. Ist natürlich super für die Wale, aber da ist natürlich eine komplette
Industrie.
Aber manchmal sterben so Industrien einfach von heute auf morgen durch irgendeine Neuerung. Und jetzt sind wir eine dieser Industrien. Vielleicht, hoffentlich nicht. Mal gucken.
Die es vielleicht treffen könnte. Wie bist du denn vernetzt mit anderen SynchronsprecherInnen und SchauspielerInnen in der Szene?
Ach, man kennt sich. Man kennt natürlich nicht jeden. Also jetzt zum Beispiel so jemand wie David Nathan, den du vorhin erwähnt hast, habe ich zufällig tatsächlich schon mal getroffen. Aber den trifft man jetzt vielleicht nicht überall, weil der
ist auch in Berlin und
der ist
in München.
Na gut, ich bin auch manchmal in Berlin. Aber es gibt eben manchmal, David zum Beispiel ist sehr viel im Hörspielbereich. Jeder hat so seine Sphäre, in denen er unterwegs ist. Aber eigentlich sind wir schon so kleiner Kreis. Wir sind, glaube ich, echt nur ein paar tausend Leute. Dass man sich eigentlich, wenn man den Job so 20 Jahre gemacht hat, da ist man jedem irgendwie mal über den Weg gelaufen. Und dann ergeben sich irgendwelche WhatsApp-Gruppen. Oder man ist eben, es gibt eben auch so Arbeitsgewerkschaften, in denen man sich dann auch mal wieder trifft. Und dann ist man bei einem Zoom plötzlich und sagt so, ach, hallo, ich habe doch letzte Woche bei dir gesprochen. Also man kennt sich schon. Und ich habe auch wirklich, vorhin habe ich den Tim Schwarzmeier zum Beispiel erwähnt, als ich angefangen habe mit Synchron, so mit 18, 19, 20, da haben sich natürlich auch Freundschaften gebildet. Also viele meiner besten Freunde sind auch Sprecher und sind dann irgendwann alle nach Berlin gegangen und ich bin in München geblieben. Aber also ich habe wirklich, ich würde sagen, 5, 6 meiner besten Freunde in meinem ganzen Leben sind oben in Berlin und arbeiten da als Sprecher.
Passiert dir das auch manchmal, dass du erkannt wirst an der Stimme? Also Santiago Ziesma berichtet öfter davon, dass wenn er beim Bäcker steht, dass die Leute so, ah, SpongeBob.
Nein, ist mir tatsächlich schon mal passiert, aber das war völlig, völlig willkürlich und zufällig. Ich glaube, ich habe das Glück, dass meine Stimme sehr normal und fast so ein bisschen wandlungsfähig ist. Weil, also wie ich vorhin meinte, ich merke das immer, dass ich werde sowohl auf Leute besetzt, die irgendwie so eine Stimme haben, und ich werde aber auch Leute besetzt, die so eine Stimme haben. Und ich glaube, beides kann ich irgendwie ganz gut. Jetzt klang es natürlich total scheiße gerade, aber wenn ich dann wirklich beim Job bin, kann ich das, glaube ich, ganz gut machen. Deswegen habe ich, glaube ich, das Glück, eine sehr wandlungsfähige Stimme zu haben, die jetzt vielleicht im Vergleich zu Eckehard Belle war zum Beispiel jemand, Oder auch Andreas Fröhlich oder auch Santiago Ziesmer. Solche Stimmen werden natürlich sofort erkannt. Das geht mir jetzt nicht unbedingt so. Ist aber auch cool. Das mag ich auch am Beruf, dass ich da trotzdem im Kino laufen kann, aber es weiß keiner. Das finde ich super.
Stimmt, ist auch angenehm. Das dreht man dann auch mal nicht mehr zurück, wenn das dann mal so weit ist. Und dann kann es auch nervig sein, sicherlich.
Also ich
überlegen, ob man das möchte.
Ich stell mir das sehr nervig vor, immer wieder erkannt zu werden und dann auch immer, man will ja auch keinem irgendwie auf den Schlips treten und dann immer freundlich sein und immer sagen, nein, Entschuldigung, ich bin hier beim Essen. Also das sieht nicht so cool aus bei den bekannten Leuten.
Aber du tust alles, oder das heißt, du tust vieles dafür, um auch zumindest auf einer Bühne auszustehen. Du bist ja auch Musiker und hast zwei Bands, weiß ich, von einem Trails höre ich mir immer noch mal gern das Album an. Habe ich dir auch schon gesagt, Money Man, Devil is Real und Anything Other Than, finde ich drei richtig, richtig, richtig geil, fette Songs. Aber eure Website ist down und ihr macht gerade gar nichts. Wie sieht denn das bei dir aus? Wie kannst du deine Leidenschaft für die Musik und die Arbeit nebenher als Regisseur und Sprecher, kannst du das verbinden? Ich habe schon ein bisschen gehört, es ist ja ein zweischneidiges Schwert auch.
Die kurze Antwort ist nein. Nee, das Ding ist, ich habe immer schon Musik gemacht und auch das Projekt, was du gerade meinst, Trails. Das hieß früher El Rancho und das waren nur ein Kumpel und ich als Akustikduo und wir haben das fast 20 Jahre, also 15 Jahre auf jeden Fall gemacht, sind dann irgendwann nach USA geflogen, kurz vor Corona, haben da ein Album aufgenommen, uns dann in Trails.
In Texas, ne?
In Texas, genau. Und haben uns dann in Trails umbenannt und eine Band um uns geschart und sind dann noch ein bisschen auf Tour gewesen. Und dann
Musikvideos habt ihr gedreht.
Wir haben, das war eine richtig coole Sache. Wir haben da richtig alle Energie reingesteckt, die wir hatten. Und eben nebenher zum Sprechen und zur Regie. In Lukas Fall nebenher zu seinem Studium. Er hat Neurowissenschaften studiert und seinen Doktor gemacht. Das heißt, wir haben wirklich zu
auch
der...
Auch intensiv.
Ja, also wir haben wirklich da, wir haben ja jahrelang wirklich... über 10 Jahre lang eigentlich kaum Freizeit gehabt, weil wir wirklich an jedem Abend nach unserer echten Arbeit an unserer Musik gearbeitet haben und dann waren wir auf Tour und dann waren wir im Studio und das haben wir echt dann 15 Jahre gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, es ist mir irgendwie zu viel und vor allem, was mir zu viel war, war das auf Tour sein. Ich bin irgendwie keiner, der jeden Tag woanders sein kann. Ich mag das nicht. Das macht meine Psyche auch nicht mit. Da werde ich ganz unglücklich und habe das Gefühl, keinen Rückzugsort zu haben und habe dann wirklich leider irgendwann gesagt, ich muss leider aus der Band aussteigen, weil unser Plan war natürlich schon eine tourende Band zu sein. Wir haben dann im letzten Jahr, als ich dabei war, haben wir glaube ich 100 Konzerte im Jahr gespielt. Und
oh, wow.
Der Plan war, das eigentlich fast zu verdoppeln im nächsten Jahr. Und dann habe ich gesagt, so Leute, ich liebe die Musik, aber ich kann nicht so viel unterwegs sein. Da werde ich todesunglücklich. Und dann bin ich da leider raus. Und dann haben die Jungs das eben noch mit einem anderen Sänger ein bisschen probiert. Das hat sich dann aber leider zerlaufen und jetzt liegt das Ganze auf Eis. Das heißt nicht, dass wir das nicht wieder irgendwann anpacken können. Ich glaube, da hätten wir alle auch irgendwann Lust drauf. Wir reden da auch, wir sind immer noch befreundet, wir reden da ganz oft drüber. Aber wie es halt jetzt so ist, jetzt kriegt jetzt sein zweites Kind. Der Luca hat inzwischen seinen Doktor gemacht und also das Leben geht weiter und also mal gucken, ob wir irgendwann...
Nicht einfacher dann.
In den nächsten Jahren wird das nicht passieren. Aber was wir zum Beispiel mal gemacht haben, wir haben für einen Kurzfilm, haben wir uns damit mal getroffen und dann einen Song aufgenommen. Ich habe einen Song speziell dafür geschrieben und dann haben wir uns getroffen und das hat sehr Spaß gemacht. Und das ist, also mein Traum wäre es ja genau wie mit dem Synchron, einfach immer Studioarbeiten zu machen. Also ich wäre wahnsinnig gern einfach immer nur im Studio und würde Songs schreiben und damit gar nicht auf die Bühne gehen und die einfach nur veröffentlichen und zu Hause sitzen und das finde ich cool. Deswegen mag ich ja auch Synchron, dass ich da gar nicht auf eine Bühne muss, gar nicht vor Leute, sondern ich stehe da einfach allein im Studio und überlege mir selber, wie ich das machen will. Das ist für mich perfekt.
Das heißt, du bist auch gar nicht so der Jam. Also ich habe München auch als unglaublich krasse Musikszene wahrgenommen, als ich da mit 16 irgendwie war. Ich habe da einen Trompeter kennengelernt und der hat mich während diesem ganzen Praktikum, hat er mich jeden Abend auf irgendwelche Jams mitgeschleppt, was ich ziemlich, ziemlich geil fand. Also so hatte ich das erlebt. Kann auch sein, dass das mittlerweile, das ist auch schon, keine Ahnung, 15 Jahre her.
Ach nee, die gibt's sicher, da muss man nur nachsuchen. Ich bin ich bin irgendwie so ein ganz, deswegen muss ich alleine sein beim Musik machen und brauche meine eigene Zeit, weil ich kann weder Noten lesen, ich kann gar nichts. Ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie einen Song von jemand anderem gespielt. Ich habe immer nur meinen eigenen Kram gemacht. Ich habe es letztens hat, jetzt rede ich die ganze Zeit nur über den Tim. Ich hoffe, der schaut noch zu und freut sich. Der hat letztens nämlich geheiratet und hat sich dann von mir gewünscht, dass ich da zwei Songs singe auf seiner Hochzeit. Und dann habe ich auch gesagt, na klar, mache ich gern, aber ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie gemacht, Musik von jemand anderem. Und dann habe ich mir da zwei Songs drauf geschafft und habe mir dann kurz vor der Hochzeit die Schulter gebrochen und konnte nicht mal Gitarre spielen. Aber genau, also deswegen, ich bin ein ganz schlechter Jam-Musiker. Ich kann überhaupt nicht mit anderen Leuten zusammenspielen, weil ich dann sofort das Gefühl habe, ich kann nicht mithalten. Deswegen, ja.
Ja, das geht mir auch so. Also ich habe mit 15, glaube ich, angefangen, Musik zu machen. In meinem Freundeskreis haben auf einmal alle irgendwie in Bands gespielt und haben Musik gemacht und dann musste ich irgendwie auch. Und das einzige Instrument, was dann für mich übrig blieb, war Bass. Fand ich auch richtig geil. Ich war immer großer Red Hot Chili Peppers Fan und Flea ist einfach
Klar. Der
Bassgott so.
Klar.
Aber ich habe es nie hingekriegt. Irgendwas in mir hat sich gesperrt, Musiktheorie zu verstehen. Ich hab so viele Leute schon gefragt, könnt ihr es mir mal erklären? Und die dann so, ja klar, ist easy, so tat. Und ich so, ne, ich verstehe nix. Und dann habe ich mir irgendwann mal überlegt, ich würde eigentlich ganz gerne dieses Instrument intuitiv spielen. Das heißt, ich weiß einfach, was ich spielen will und kenne das Instrument so gut, dass ich es 1:1 übersetzen kann. Wenn ich nämlich, ich habe Angst davor, wenn ich Musiktheorie begreife, dass es ist wie eine Büchse der Pandora und auf einmal ist da ganz viel Mathematik im Hintergrund und ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf raus. Wenn ich jam, liebe ich es, einfach den Kopf auszuschalten und meine Hände machen zu lassen.
Das ist,
aber vielleicht rede ich mir das auch nur ein. Nee,
das ist Quatsch. Das ist nämlich, das dachte ich nämlich auch immer. Und das ist, glaube ich, immer eine leichte Eselsbrücke für jemanden, der keinen, also so wie du sagst, dass man da keinen Anschluss findet zu diesem mathematischen Musiktheorie-Thema. Weil so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Man muss es nur einmal, muss man den Zugang gefunden haben. Und ich weiß noch...
Ja, das sagen ja auch alle Leute.
Ja, wir sind zum Beispiel, als wir nach Texas gegangen sind, um dieses Album aufzunehmen, da wussten wir wollen das nicht als Akustikduo machen, sondern als Band. Und haben dann wirklich mit, wir waren bei, lustigerweise, bei Rick Del Castillo, wenn man den kennt. Der hat From Dusk Till Dawn, in dem Film, da spielt doch am Anfang so eine Band auf der Bühne, bevor die zu Vampiren werden. Und die Band ist Tito und Tarantula.
Ja,
und diesen
habe ich schon live gesehen.
Ich auch, genau, weil diesen Tito, den gibt's ja. Aber die Band, die in dem Film um ihn rumgeschart war, war nicht Tarantula, sondern das war Del Castillo. Und zwar ist das die Band um Rick Del Castillo, die ganz viel auch mit Robert Rodriguez, der ja der Regisseur war von Dusk Till Dawn, und die sind quasi so seine Haus- und Hofband. Die schreiben auch immer seine Filmmusik. Mhm. Und mit denen waren wir tatsächlich mal auf Tour, so um 2012, glaube ich, rum. Haben uns da kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen. Ja, das war lustig. Und dann hat er irgendwie gesagt, ach, wenn ihr mal in den USA seid, dann kommt vorbei und dann nehmen wir da mal ein Album auf. Und wir dachten, ja, das ist halt so ein Ami, weißt du, die sind ja immer so ganz verbindlich.
Gerne mal, ja.
Und dann haben wir den aber wirklich ein paar Jahre später angerufen und dann hat er das völlig ernst gemeint. Er hat gesagt, ja klar, kommt vorbei und ich buche euch hier auch Musiker und ich buche euch einen Schlagzeuger, einen Fiddle-Spieler und alles. Und dann mussten wir natürlich für diese Musiker, die wir da gebucht haben, das denen auf Noten rausschreiben, was wir von denen möchten. Und dann haben wir da echt uns so ein bisschen Laienhaftes drauf geschafft. Und ich muss echt ganz ehrlich sagen, das war richtig geil, weil du wirklich, das ist wie wenn du in ein fremdes Land gehst und du lernst die Fremdsprache und kannst dich dann einfach mit denen unterhalten. Das heißt, wenn man da einmal den Zugang findet zu sowas, jetzt habe ich es natürlich sofort alles wieder vergessen, aber zu der Zeit, also diese paar Monate, die wir da waren, da war ich topfit, da konnte ich mich mit allem, mit jedem über Taktarten und alles unterhalten und das war so ein cooles Gefühl. Also deswegen das, muss ich tatsächlich sagen, obwohl ich selber so ein fauler Sack bin, ich würde jedem empfehlen, sich ein bisschen Theorie
machen. Ja.
Weil nämlich jetzt auch, und zurück zum Punkt, diese Angst davor, dass dann alles so theoretisch wird und sowas, das stimmt nicht. Du, je mehr Wissen du dir aneignest, desto mehr kannst du einfach nur das, was du sowieso schon kannst, bewusster einfärben. Das ist es. Und wenn du es nicht möchtest, lässt du es weg. Aber wenn du es willst, ist es da. Und das ist das Geile.
Ja, ich denke auch, irgendwann in 10, 15, 20 Jahren werde ich auch nochmal ein Musikstudium machen.
Man kann ja auch ein privates Studium. Es reicht ja, das ist, letztens habe ich mir zum Beispiel versucht beizubringen, 10-Fingersystem einfach zum Tippen auf der Tastatur. wenn man da so ein bisschen dran bleibt, dann geht das schon. Also das ist ja auch, glaube ich, ein Gerücht, dass man nichts Neues mehr lernen kann, wenn man erwachsen ist. Das ist
ein Gerücht,
auf jeden Fall. Was verbitterte Menschen verbreiten. Stimmt
ja, oder nicht. Leute, die in der Schule keinen Spaß hatten.
Ja gut, ich hatte auch keinen Spaß. Aber nee, also deswegen, das geht schon.
Nochmal was ganz anderes. Schreibst gerade ein Buch. Worum geht's?
Um eine Pandemie. Ich bin jetzt ein bisschen spät dran vielleicht mit dem Thema. Aber ich habe das, vor der Pandemie habe ich das schon geschrieben. Da geht es um eine Pandemie, die viel schlimmer war, als Corona es war, obwohl Corona natürlich auch schlimm genug war. Und es spielt in Deutschland und ist so ein bisschen inspiriert von, weil ich natürlich früher oder jetzt immer noch als Synchronsprecher viel gependelt bin zwischen München und Berlin. Und diese Strecke da sehr gut kenne, sowohl mit dem Auto als auch mit dem Zug und auch ja, damals noch mit dem Flugzeug, als man sich über das Klima noch nicht so Gedanken gemacht hat. In der Geschichte ist quasi 70% der Menschheit ist weg und viele Städte sind auch Geisterstädte und die Natur hat sich alles zurückerobert. So ein bisschen, wie man sich's bei The Last of Us vielleicht auch schon kennt. Und es gibt zwei Figuren in meinem Roman, die machen so eine Art Roadtrip von München hoch nach Berlin und wieder zurück, weil sie da nämlich, die Hauptfigur muss ihren verschollenen Bruder finden und den zurück nach München holen, weil ihr Vater im Sterben liegt und der möchte den seinen anderen Sohn nochmal sehen, bevor er stirbt. Und genau, und es geht so ein bisschen um, was da so passiert auf dieser Reise. Und vor allem ist auch ein Aufhänger, ist auch Musik, weil in dieser Welt gibt's natürlich kein Internet mehr. Und alle Streams und alle Playlisten sind verloren gegangen. Und das ist...
Was den Stellenwert von Musik und Kunst natürlich enorm hebt.
Na, vor allem, genau, das ist vor allem auch ein Thema, worüber ich mir in der echten Welt auch viel Gedanken gemacht habe. Und zwar, wenn du jetzt diese ganzen Streamingdienste, die ganzen Netflixe und alle, wenn die irgendwann pleite gehen, dann sind diese ganzen Serien, die da drauf sind, für immer weg. Also klar, die Blockbuster kommen vielleicht auf DVD raus, aber jetzt irgendeine kleine Serie, die sich gar nicht so viele Leute angeschaut haben, wo man Dirk Gently zum Beispiel, für immer weg, wenn es da keine DVD gibt. Und genauso mit den ganzen Playlisten, die ganzen Leute, die sich jetzt keine echten CDs und Schallplatten mehr kaufen, wenn irgendwann der Blackout kommt, dann gibt's einfach keine
Musik mehr. Spotify keinen Strom mehr hat, dann gibt's keine Musik mehr. Und dann ist es aber richtig was Besonderes, wenn jetzt jemand mit der Gitarre irgendwie irgendwo sitzt und mal was spielt.
Und deswegen denkt man sich, boah, krass. Und deswegen ist das auch ein, weil es bei mir natürlich in meinem Roman geht sehr viel um Tod und um wie geht man mit dem Tod um, weil ich eben auch zu der Zeit, als ich geschrieben habe, sind bei mir auch in der Familie gab's ein paar Todesfälle und ein paar schwierige Sachen und da deswegen ist in dem Buch geht sehr viel um Verlust und die Erinnerung an schöne Dinge. Deswegen auch diese Musik, dass man sagt, man es hat sein Leben lang war man von Musik umgeben und jetzt ist plötzlich die ganze Welt still geworden und welche Erinnerungen an seine Lieblingssongs bleiben einem, wenn man die auch gar nicht mehr hören kann. Zum Beispiel Bob Dylan ist ein großes Thema in dem Buch, der ja sowieso schon viele Songs, wo die Melodie gar nicht so klar ist. Und dann, was bleibt von einem Bob Dylan-Song hängen, wenn man den 10 Jahre nicht mehr gehört hat? So, darum geht's auch ein bisschen in dem Buch. Und,
ja, witzig. Sehr spannend. Ja. Wann kommt das raus? Hast du schon Verlag?
Ich bin mit einem Verlag im Gespräch. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob das wirklich, aber die haben mir sich mal die ersten 100 Seiten durchgelesen und meinen, es klingt sehr interessant. Es ist ein Münchner Verlag, was schön wäre. Und ich bin aber gerade, weil ich habe das Ding schon geschrieben vor Corona. Also ich habe das 2015 geschrieben und dann lag das ein paar Jahre rum und jetzt quasi passe ich es nochmal an. Das fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich es nochmal neu schreiben. Weil jetzt natürlich
10 Jahre ist auch
mein Stil ist jetzt ein anderer und jetzt ist ja wirklich eine Pandemie passiert, das heißt, ich passe auch ein paar Sachen mit zum Beispiel, also jetzt, früher in meinem Buch, die haben sich alle immer die Hand gegeben, da habe ich einfach vor Corona nicht dran gedacht, dass das vielleicht nicht in Ordnung ist in der Pandemie und so Sachen passe ich jetzt an und ich hoffe, dass ich Ende des Jahres so fertig bin, dass ich dann da quasi dem Verlag sagen kann, so ist es und jetzt ändere ich auch nichts mehr dran. Und deswegen, ja, jetzt sitze ich halt gerade, jetzt zum Beispiel, der Computer ist gerade offen, also wenn wir hier fertig sind, drehe ich mich auch rum und schreibe gleich weiter, genau.
Ah, nice. Hilft dir deine Mutti dabei? Also hast du die als Lektorin irgendwie mit am Start?
Meine Freundin hilft mir dabei. Wenn man das so sagen darf, ich hoffe, da hat sie kein Problem mit. Paulina Rümmelein ist meine Freundin, die man vielleicht auch als Sprecherin kennt. Die hat zum Beispiel Arya Stark gesprochen bei Game of Thrones, meine Schwester, meine kleine Schwester. Und Pauli ist immer schon eine totale Literaturfan gewesen, und zwar alles, also egal ob jetzt, also ja, einfach in jede Richtung. Das heißt, wir reden nicht nur über Schauspiel die ganze Zeit, wir reden auch über Literatur die ganze Zeit. Und Paulis Mutter, das wissen manche nicht wegen des anderen Namens, ist Sabine Bohlmann, die ja zum Beispiel Lisa Simpson spricht. Und man eben inzwischen...
Auch sehr markante Stimme.
Ja, klar. Und inzwischen kennt man Sabine auch hauptsächlich als Kinderbuchautorin. Die ist eine unfassbar erfolgreiche. Die hat Der kleine Siebenschläfer, der nicht einschlafen will. Ich weiß ja nicht, wie alt dein Kind ist.
Elf.
Dann vielleicht kennst du sowas wie Frau Honig oder sowas.
Dragon Ball und One Piece.
Dragon Ball ist natürlich, ja gut. Da sind die Geschichten von Sabine Bohlmann etwas weg von. Nein, aber Sabine schreibt auf jeden Fall seit vielen Jahren sehr erfolgreiche, super, super geile Kinderbücher, die auch immer von meiner Freundin, von der Pauli, lektoriert werden. Das heißt, die hat da irgendwie einen ganz guten Blick für, was irgendwie in einem Satz, was ein blödes Wort ist und so. Das heißt, ich habe jetzt immer, bevor ich das dem Verlag geschickt habe, habe ich das immer nochmal zusammen mit der Pauli durchgelesen, und die hat dann nochmal kurz gesagt, ach, das Wort braucht's gar nicht. Und dann noch einen kleinen Schliff gemacht, und dann habe ich es losgeschickt. Also meine Lektorin ist momentan meine Freundin.
Perfekt, da habt ihr euch richtig gut gefunden.
Das finde ich auch.
Ich habe noch ein paar Fragen. Hast du noch Zeit,
na,
oder
klar, na klar.
Willst du weiterschreiben?
Nein, also ja, aber ich habe Zeit.
Sag mal, willst du auch ein Hörbuch davon geben, und liest du das selber?
Oh, das würde ich sehr gern machen. Ich habe für das Buch habe ich damals einen Buchtrailer aufgenommen, den ich dann quasi an die Verlage geschickt habe, zusammen mit meinem Exposé. Und wir haben den selber wirklich gedreht. Wir sind in den Wald gegangen und haben uns selber verkleidet, meine Freundin und ich, als die beiden Figuren, haben das gedreht, und dann habe ich selber ein Voice-Over eingesprochen und habe mir dann gedacht, boah, es wäre eigentlich ganz schön cool, wenn man auch das Hörbuch nicht nur sprechen, sondern da auch eine Musik drauf machen könnte, also wirklich atmosphärisch.
Ja.
Ich habe das noch selten gehört, dass jemand wirklich ein ganzes Hörbuch, also was dann, was weiß ich, 30 Stunden dauert, atmosphärisch belegt. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Arbeit.
Habe ich auch noch nicht gehört. Ja.
Aber ich hätte eigentlich Bock, mich da dran zu trauen. Also das wäre eigentlich so der nächste Schritt. Wenn das fertig geschrieben ist, würde ich es eigentlich gerne mal einmal einlesen und dann gucken, ob ich da eine Musik und ein bisschen was zu machen kann, und hätte sehr Lust, das dann auf so eine Art zu veröffentlichen.
Klingt richtig gut.
Mal gucken, ist natürlich auch so ein Projekt, was dann wahrscheinlich nochmal irgendwie ein Jahr dauert. Aber fänd ich geil.
Wenn ein Jahr hinkommt, wahrscheinlich. Yeah. Gut, du machst es, na gut, du hast natürlich Equipment-Zugang und die Fähigkeiten, aber natürlich auch andere Sachen zu tun und solche Projekte. Ich bin seit 10 Jahren an einem Film dran, an einem Dokumentarfilm, und ich dachte, ich mache das irgendwie in 1-2 Jahren und dann ist das fertig, aber scheiße, das zieht sich so endlos, diese Dinger.
Wenn man eben mal selber involviert war an einer Musikproduktion, an einem Film, an keine Ahnung was, dann weiß man, dass es wirklich eigentlich ein Wunder ist, dass überhaupt jemals irgendwas veröffentlicht wird. Das ist echt krass. Also das ist wirklich ein Projekt, egal ob du es alleine machst oder mit anderen Leuten, das mal wirklich vom Konzept bis zum Abschluss zu bringen, ist echt gar nicht so leicht. Also wirklich Respekt an jeden, der das durchzieht. Man muss es gemacht haben, um zu wissen, wie scheiße schwierig das ist, sich da auch selber zu motivieren und alles. Also ja.
Ja, mir geht's auch so. Ich kann auch nicht jeden Tag irgendwie da dran sitzen. Ich brauche auch immer wieder irgendwie den Abstand, und dann muss ich es mal liegen lassen.
Und dann wette ich, dass du auch das Problem hast, wenn du dann den Abstand hast, dann setzt du dich ran und es fühlt sich an, als säst du den ersten Tag dran und musst wieder komplett reinkommen, und oder?
Ja.
So ist es.
Ja, aber das ist auch das Schöne dran. Also es fühlt sich eben irgendwie wie ein künstlerischer Schaffensprozess an. Es ist wie eine Skulptur, wo man dann dran kommt und sich das aus verschiedenen Perspektiven anguckt und dann mal hier ein Stück weghaut, da ein Stück, dann guckt man wieder einen Schritt zurück und so.
Auf jeden Fall.
Das finde ich großartig an
der
Arbeit.
Das ist ja auch ganz wichtig, oft mal sich den Abstand zu nehmen. Also zum Beispiel, wenn wir beim Synchron bleiben, ich versuche mir tatsächlich, wenn ich Zeit habe, fast alles anzugucken, was ich spreche. Also nicht alles, aber die Sachen, die mir selber auch wichtig waren im Studio, wo ich gemerkt habe, so, oh, das war jetzt eine interessante Arbeit, da gucke ich mir gern an, wie das dann geworden ist, wie das wirkt. Und dann stellt man natürlich auch aus Abstand, aus Entfernung irgendwie fest, ah, das hat jetzt irgendwie gar nicht so gut funktioniert, das würde ich beim nächsten Mal anders machen und so. Also man Abstand zu nehmen und dann nochmal zu gucken, was habe ich da gemacht, und dann auch mit dem Abstand zu sehen, ah, das war eine interessante Entscheidung, aber vielleicht geht's ja auch anders. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, das ist ja im Prinzip der Lernprozess da, ja, dabei.
Also was heißt ganz wichtig, gibt ja auch andere Leute. Johnny Depp hat irgendwann mal gesagt, der guckt sich seine Sachen nie an. Der geht einfach nur ans Set, lebt im Moment und dann wackelt er wieder nach Hause. Das ist auch ein Prozess. Aber so war ich nie. Ich war immer zu verkopft für so einen Scheiß. Ich muss immer alles von Anfang bis Ende wissen und dann nochmal vom Ende bis zum Anfang nochmal durcharbeiten. So war immer mein Prozess.
Ändert sich ja vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob er das von Anfang an so gemacht hat. Von seiner Karriere. Vielleicht hat das am Anfang sich auch noch mehr Mühe gegeben und dann mit dem Erfolgsdurchbruch dachte er sich, ach komm, Schnaps ist viel leckerer.
Ich würde nicht sagen, dass er sich jetzt weniger Mühe gibt. Ich würde nur sagen, es ist einfach ein anderer Prozess. Also ich finde das zum Beispiel ganz beeindruckend, wenn du ein Künstler bist, der einfach auf die Bühne geht und einfach die Augen zumacht, die Seele aufmacht und einfach macht und dann geht der nach Hause. Und will überhaupt gar nicht mehr wissen, was der da auf der Bühne gemacht hat, weil er sagt, ich lebe im Moment. Ich mache doch keine Show, die ich mir selber nochmal anschauen will. Das finde ich, das respektiere ich total, finde ich faszinierend. Ja. Ist nur nicht meine Art zu arbeiten. Ich würde immer analysieren wollen, aber ich finde das toll, wenn jemand wie Johnny Depp oder keine Ahnung, wer... Helge Schneider ist bestimmt so einer. Das finde ich faszinierend. Es sind nur verschiedene Herangehensweisen.
Ja, stimmt. Das Thema von diesem Live und dem Podcast, was ich mache, ist ja so Teile der Lösung. Ja. Das heißt, es hat so vielleicht auch einen Nachhaltigkeitsaspekt. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mit dir drauf einsteigen. Nachhaltigkeit in der Kunst und den darstellenden Künsten gewinnt ja auch zunehmend an Bedeutung. Wie siehst denn du die Verantwortung von Künstlern, Themen wie Nachhaltigkeit in ihre Werke aufzugreifen oder zu thematisieren?
Also ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo es immer wichtiger ist, glaube ich, dass sich jeder auf irgendeine Art positioniert, so privat für sich in seinem Leben. Das glaube ich wirklich. Also das merke ich auch an mir selbst, dass ich bei bestimmten Sachen, also zum Beispiel was Ernährung oder so angeht, könnte ich mich noch mehr anpassen, irgendwie, dass man sagt, okay, ich könnte mehr auf das und das verzichten und so. Aber ich merke auf jeden Fall, dass ein Denkprozess passiert ist, der am Rattern ist, der vor ein paar Jahren so noch nicht am Rattern war. Und ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich einfach bewusst macht, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo keine Zeit mehr ist, rumzueiern, und sich jeder irgendwie für sich selber in seinem Leben positioniert oder auf jeden Fall sich Gedanken macht. Ob es jetzt in der Kunst wirklich wichtig ist, so eine Aussage zu treffen, das weiß ich nicht. Ich finde, wenn ein Künstler das macht, also zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Rage Against the Machine, die, als sie bekannt wurden, oder
seit jeher eigentlich
immer schon, eine sehr politische Band waren, dann sagt man, na gut, das ist euer Aufhänger, ihr seid eine politische Band, dann gehe ich deswegen aufs Konzert, weil ich diese politische Message will. Bei anderen Künstlern finde ich eine politische Message eher störend, weil ich dann das Gefühl habe, der will mir da irgendwie seine Persönlichkeit aufdrängen, mich indoktrinieren in irgendwas. Also ich würde, glaube ich, für meine eigene Kunst mich immer versuchen, eigentlich von politischen Sachen fernzuhalten. Dann kann man ja trotzdem im Privatgespräch drüber sprechen, welche Haltung man hat. Ich glaube aber, es ist schwierig. Wahrscheinlich ist es auch die Verantwortung von der Kunst, natürlich auch die Gesellschaft zu spiegeln, und vielleicht sollte es mehr in der Verantwortung der Kunst sein, auch solche Themen anzusprechen. Ich habe keine Antwort. Ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema, was man, egal ob man es jetzt in seine Kunst einbaut oder nicht, auf jeden Fall, finde ich, im Hinterkopf haben sollte, egal wer man ist.
Beim Synchronsprechen oder Regie führen, da gibt's ja wenig Spielraum, um da irgendwie selber was noch hinzuzufügen.
Ja.
Aber wenn du jetzt Texte schreibst für Musikstücke oder an deinem Buch, spielt das da irgendeine Rolle, dass du sowas mit einbringst, oder lässt du das komplett raus? Ich meine, es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, es komplett rauszulassen. Mhm. Es wäre eine bewusste Entscheidung, das zu einem Hauptthema zu machen, oder es kann auch am Rand durch Nebendarsteller irgendwie oder Nebenfiguren irgendwie so mit reinfließen, weil das ja, wie du sagst, auch einfach ein Thema in der Gesellschaft ist, was immer mehr Relevanz bekommt und damit da ist. Das heißt, es auszublenden wäre auch eine bewusste Entscheidung. Also wie gehst du damit um?
Also jetzt in meinem Buch zum Beispiel, da ist ja der Vorteil, da ist ja die Welt quasi sehr eine Postapokalypse, wenn man so will. Und das heißt, da komme ich eigentlich gar nicht drum rum, natürlich solche Themen ein bisschen aufzugreifen. Also meine beiden Hauptfiguren, die da hauptsächlich unterwegs sind, unterhalten sich auch sehr viel über die alte Welt. Und die kommen natürlich, die kommen vorbei an leergefegten Autobahnstrecken, wo dann sich Staus auftun und dann stellen sie fest, da sind lauter SUVs. Und das, dann sagt man so, krass, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie groß eigentlich Autos sind, dafür, dass da teilweise nur einzelne Menschen drin sitzen und wie groß Straßen sind und dass man da eigentlich, man hat einen Radius von 3 Metern um jeden Menschen, der da in seinem Auto sitzt und die fahren hintereinander her und wo man sagt, was ist denn da los? Also wie, was ist da die Verhältnismäßigkeit zwischen, welchen Platz hat der Mensch in der Natur und welchen Platz schafft er sich durch solche Sachen, wie dass er da einfach eine Straße reinsetzt aus Asphalt in die Natur und so. Und in meinem Buch ist es dann natürlich auch so, dass man am Anfang, zum Beispiel, das kann ich jetzt schon mal spoilern, am Anfang ist es ganz schlimm für meine Hauptfigur, auf diese leere Welt zu gucken und zu sehen, wie die Natur sich alles zurückerobert. Und das wird eher wie so ein Virus beschrieben, dass er sagt, da klettern jetzt die grünen Finger der Natur irgendwie über alles, was wir erbaut haben und verdecken das. Und gegen Ende der Geschichte merkt er aber eigentlich, dass das gar nicht so schlecht ist. Dass das eigentlich nur, dass das quasi die Welt ist, die jetzt gesund aussieht, jetzt wo wir überdeckt sind. Was jetzt nicht heißt, dass alle Menschen per se schlecht sind. Das ist auch nicht die Message meines Buchs, aber die Message ist auf jeden Fall, ja, ohne uns wird's eigentlich auch ganz gut weitergehen und vielleicht sogar besser. Und also das, klar, das ist schon ein Thema in meinem Buch, wenn jetzt auch nicht das Hauptthema.
Ja, ja, also ich glaube auch, dass wir die Natur im Prinzip nicht kleinkriegen. Selbst wenn, und Gott bewahre es, Atomunfälle oder solche Geschichten geben würde, die Natur würden wir nicht platt machen, die würde uns überdauern. Das heißt, das, was die Natur platt macht, ist im Prinzip die Sonne, die explodiert irgendwann.
Das glaube ich auch. Also was aber auf jeden Fall natürlich, und das merken wir ja, also die Natur wird sich natürlich anpassen, den Gegebenheiten. Aber wenn sie sich halt noch weiter in eine bestimmte Richtung entwickelt, dann können wir da halt nicht mehr leben. So, also genau.
Ja.
Und das muss man sich jetzt mal langsam irgendwie bewusst machen.
Ja, zumindest nicht so, wie wir das heute tun. Also das wird dann nicht so möglich sein. Das
ist ja jetzt schon so. Wir waren immer, ein Teil meines Freundeskreises, wir sind eigentlich fast jedes Jahr nach Italien in Urlaub gefahren und auch immer gern Richtung Mitte, da wo es auch wärmer wird, so Toskana und Umbrien, glaube ich, oder?
Heißt die Gegend. Oh, ist auch eine schöne Region, ja.
Und das ist jetzt da Urlaub zu machen, ist jetzt schon anders als vor 5, 6 Jahren. Also es ist einfach, das ist jetzt teilweise unangenehm heiß und es wirklich überall steht auch Vorsicht, Wassersparen. Das hat man da vor 5 Jahren noch nicht überall gelesen. Also man merkt einfach jetzt schon, man kann die Augen davor zumachen, aber eigentlich ist es jetzt schon mehr als nur anders. Also, ja.
Ich drück die Daumen, dass wir das hinkriegen, da noch irgendwie einen Spin reinzukriegen. Mal gucken.
Also ich hoffe natürlich so ein bisschen, alles, was ich jetzt hier sage, wenn jetzt auch irgendjemand hier zuhört, der sich wirklich mit solchen Themen auskennt, ich habe natürlich keine Ahnung, ich laber hier nur irgendwie aus meinem Privatleben rum. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Wirtschaft auf diese Umdenke irgendwann jetzt auch noch mehr anspringt, weil die Wirtschaft wird ja auch nur gesteuert durch unser Kaufverhalten. Und wenn wir jetzt,
durch die Nachfrage, ja.
Genau. Und wenn jetzt wir einfach im Supermarkt vielleicht mal öfter zur Oatly greifen, anstatt zur echten Milch. Die Sachen sind natürlich
auch ein demokratischer Prozess.
Genau. Und ich meine, also wenn man da einfach, ich habe jetzt zum Beispiel, meine Freundin zum Beispiel ist Vegetarierin, ich nicht, führt aber trotzdem dazu, dass wir eigentlich zu Hause eigentlich kein Fleisch essen. Also wenn wir was bestellen, bestelle ich mir vielleicht auch mal einen Burger, aber wenn wir was kochen, natürlich immer fleischlos. Das heißt, wenn man da einfach so ein bisschen seine Stimme im Supermarkt für die fleischlosen Produkte abgibt, dann hoffe ich halt, dass das irgendwann durchsickert oder hochsteigt zu den Leuten da oben und dann die Wirtschaft dementsprechend angepasst wird. Weil das ist es, glaube ich. Solange die nicht angepasst wird, wird sich wenig ändern. Weil es sind ja die großen Firmen, die Fabriken da hinstellen und so weiter. Und das, genau, das hoffe ich, dass das durch unseren Stimmzettel, den wir quasi im Supermarkt haben, dass man das so ein bisschen vielleicht lenken kann. Keine Ahnung.
Das denke ich auch, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Hebel, Möglichkeiten zu schaffen. Und da sind wir ganz noch sehr asymptotisch an der X-Achse, was das exponentielle Wachstum angeht,
ja.
Auch in erneuerbaren Energien oder so. Das wird auf jeden Fall, denke ich, exponentiell steigen.
Ja.
Es ist die Frage, wer gewinnt den Wettlauf? So, also es braucht die Notwendigkeit und die Betroffenheit der Menschen, damit Wandel passiert, denke ich. Und
ja, das wird's ja jetzt wenn immer mehr irgendwann geben.
Richtig. Und dann ist wird sich die Wirtschaft darauf einstellen und dann wird die Nachfrage da sein. Das heißt, es gibt den Markt. Das heißt, da werden durch die Konkurrenz immer mehr Unternehmen sich damit beschäftigen,
ja.
Um damit auch Geld verdienen zu können. Ja, ist halt nur die Frage, schaffen wir das noch vorher? Mal sehen. Wir wissen es nicht. Wir leben in einer spannenden Zeit.
Mal ich meine, das Gute ist, also was heißt, wie gesagt, jetzt auch wieder nur eine Laienaussage natürlich. Aber ich hatte irgendwann mal, glaube ich, eine Doku gesehen, darüber, über quasi die Prognose, die Klimaprognose, die gibt's ja schon lange. Ich glaube, in den 70er Jahren gab's ja schon ziemlich akkurate.
Grenzen des Wachstums von dem Club of Rome.
Ah, genau, dann weißt du es genauer als ich. Aber genau, man hätte ja eigentlich schon sehr früh, vor ein paar Jahrzehnten schon sagen können, oh, lass mal irgendwie Gegenmaßnahmen einleiten. Und es sind aber, glaube ich, zum Beispiel, was erneuerbare Energien angeht und so weiter, dass die seit diesem Zeitpunkt so exponentiell, glaube ich, angestiegen sind, da hätte man damals auch noch nicht mit rechnen können, dass es so eine Gegenbewegung geben wird. Das heißt, genau wie du sagst, was natürlich jetzt hoffentlich passieren könnte, ist, dass jetzt da viele Leute sehen, oh, es ist ein akutes Problem, jetzt plötzlich Hebel in Bewegung gesetzt werden, von denen man früher noch gar keine Ahnung hatte, dass man sie überhaupt in Bewegung setzen kann. Und dann zum Beispiel, so wie jetzt zum Beispiel die KI-Entwicklung, die jetzt einfach auf einmal kam, dass bestimmte vielleicht erneuerbaren Energien und so weiter jetzt auch einfach schneller entwickelt werden könnten, wo man früher gedacht hätte, ach, das dauert noch 20 Jahre und jetzt schafft man es vielleicht in 3, weil eine andere Dringlichkeit da ist.
Ja. Wer weiß. Und weil die KI vielleicht auch durch die Rechenleistung irgendwie das unterstützen kann.
Ja, oder einfach beschließt, alle Menschen umbringen und dann ist das Problem gelöst. Nee, aber wer weiß. Also ich bin da auch, ich hoffe, ich versuche guter Dinge zu sein, was eben auch das exponentielle Wachstum von Neuerungen angeht.
Es braucht auch immer ewig, bis was irgendwie Common Sense ist. Also ja. Wenn das in den 70ern rausgekommen ist, kann man locker irgendwie 70 Jahre rechnen, bis sowas dann wirklich irgendwie langsam in der Gesellschaft angekommen ist, bei der breiten Masse.
Man sieht's ja jetzt zum Beispiel, was im Synchron zum Beispiel natürlich ein großes Thema ist, ist die Gender-Debatte. Also, wie gendert man? Es fängt jetzt natürlich zum Beispiel schon an, dass bestimmte, ich glaube, bei Disney passiert das manchmal, dass die wirklich wollen, dass wir sagen, Hallo FreundInnen statt Hallo Freunde
Disney, und sowas. Das hätte ich Disney gar nicht zugetraut.
Naja, also genau, das fängt jetzt eben langsam an, dass eben manche Produktionen das mal ausprobieren, wie man so eine Sprache integrieren könnte im Synchron. Und da gibt's natürlich verschiedenste Lager. Da gibt's natürlich viele Leute, die sagen, nein, das macht uns unsere deutsche Sprache kaputt. Und es gibt andere Lager, die sagen, die Sprache muss sich entwickeln. Und man merkt oft so ein bisschen, wenn man sich den Querschnitt von diesen Stimmen anschaut, die meisten Leute, die sagen, nein, das macht uns unsere Sprache kaputt, sind so 50 plus vielleicht und die anderen sind so 40 minus vielleicht. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, es muss ein Problem geben oder eine akute Sache und dieses Problem wird dann aber nicht von der aktuellen Generation gelöst, sondern von der Generation oder der übernächsten, die nachkommt. Und so ist es ja jetzt mit der Gender-Debatte, mit der Klimadebatte jetzt auch, dass die ganzen alten Arschlöcher, die da oben sitzen, die sagen, was, warum? Die Leberkäs-Semmel, die war schon immer lecker. Warum ist die jetzt nicht mehr lecker? Und die ganzen neuen Leute, die jetzt nachkommen, sagen, naja, Moment, ich habe ja erst vor kurzem meine Augen aufgemacht und das, was ich hier sehe, sieht nicht so gut. Also es braucht immer frische Augen, um ein Problem wirklich anzupacken, habe ich das Gefühl.
Ja, vor allem dann für später, ne? Also die anderen, die älter sind, die sind ja dann auch irgendwann weg und dann sind ja nur noch die Jungen da und dann müssen die natürlich damit umgehen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass sie jetzt schon anfangen, irgendwie ihre Realität mitzugestalten.
Also ich finde das auch immer ganz schlimm jetzt in den USA schon wieder. Es lässt sich da ein Mitte- oder Ende 70-jähriger Donald Trump aufstellen. Also dass die ganzen Weltregierungen, wenn man sich die anguckt, diese ganzen alten Männer, die da sitzen und Politik machen. Und deswegen dauert diese ganze Scheiße immer so lang, weil halt die ganzen jungen Leute immer noch eine Generation brauchen, um selber mal wirklich irgendwie mitreden zu können. Also das ist halt leider immer dieser blöde Prozess.
Ja, ja, und die Jungen sind meistens auch noch zu extrem oder radikal am Anfang, weil sie halt ein Problem sehen und dann denken, okay, ich muss jetzt, diese Sturm- und Drangphase von Jugendlichen ist ja auf jeden Fall bezeichnend und ist auch eine Qualität.
Steht aber, glaube ich, in guter Relation zu der Verschlossenheit, die viele Älteren haben. Also ich glaube, es braucht diese
Rebellion. Das sind zwei Welten, die aufeinander.
Genau, es braucht genau dieselbe Reibung von unten, wie sie auch von oben den Widerstand macht. Das so genauso, nur so kann es funktionieren. Also auch die Klimakleber und so weiter, wo sich alle drüber aufregen, so Gott, die behindern den Verkehr, wo ich sag, ja, aber nur so werden die gehört. Also die müssen diese Aktionen machen, weil die haben ja davor, ich habe auch Interviews mit Franzi Neubauer, oder? Wenn du weißt, wen ich meine.
Es gibt Luisa Neubauer von Fridays for Future. Die ist von Fridays for Future und dann gibt es, glaube ich, die Sprecherin von der letzten Generation, heißt Carla Hinrichs.
Dann meine ich Luisa Neubauer, Entschuldigung. Die, glaube ich, auch erzählt hat, dass sie früher andere Aktionen gemacht haben, die einfach untergegangen sind, weil sie nicht so radikal waren. Und dann haben sie angefangen, die Gemälde mit Suppe voll zu schmieren und so weiter, wo dann alle sagen so, der Picasso ist kaputt, wo ich sage, Leute, ist doch scheißegal. Das ist
eine Glasscheibe.
Selbst wenn sie nicht davor wäre. Ey, wenn du Picasso anschauen willst, dann schau ihn dir an. Und also keine Kunst der Welt ist so wertvoll, wie die Information, dass unsere Erde vielleicht kaputt geht, wenn wir so weitermachen. Also ich finde das ganz wichtig, dass das eine extreme Reibung von den jungen Generationen in Form von Protest und so weiter kommt, weil sonst checken es die da oben nicht. Ganz einfach. Und ich finde es selber auch scheiße, wenn Stau ist wegen den Klimaklebern. Trotzdem denke ich mir, genauso muss es gemacht werden.
Na, ich bin da auch deiner Meinung, obwohl es natürlich auch also differenzierter betrachtet werden könnte, dass sie sich halt viele Menschen zu Feinden machen, die jetzt vielleicht gar nicht so viel dafür können.
Na klar.
Es wäre wahrscheinlich konsequenter gewesen, irgendwie das obere 1% damit zu blockieren, die halt wirklich für den Klimawandel verantwortlich sind und nicht irgendwie. Aber klar, Aufmerksamkeit erregen ist gut.
Genau, das ist nämlich auch so, dass ich habe auch immer das Gefühl, dass es ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil eigentlich müssten es die oberen paar Prozent quasi ändern, dass sie sagen, na gut, wir gehen weg vom Kohleabbau oder keine Ahnung. An denen hängt's natürlich. Aber ja, was willst du machen? Du kannst ja auch nicht wie die RAF damals halt irgendwie Privatjets kapern und in die Luft jagen oder sowas. Das ist ja auch der falsche Weg. Keine Ahnung.
Da sind wir auch drüber weg. Manchmal denke ich mir, es wäre richtig gut, einfach mit sämtlichen jungen Leuten die CDU zu kapern oder irgendwie so eine alteingesessene Partei, die zu kapern und dann irgendwie von dort aus aufzumischen. Weil ich meine, Veränderungen, glaube ich, kann auch nicht von den Grünen kommen. Die sind idealistisch stigmatisiert.
Die sind ja auch, glaube ich, zusammen mit der AfD auch irgendwie meistgehasste Partei Deutschlands. Also das polarisiert zu sehr irgendwie.
Ja, ich glaube, also wenn jemand ein Tempolimit einführen kann, dann ist das die FDP selbst. Deswegen ist es vielleicht, wäre es vielleicht gut, die FDP zu kapern oder so.
Ja.
Weiß nicht. Aber das ist natürlich eine riesengroße Debatte. Ich finde es richtig gut, im Kontakt darüber zu sein, dass man nicht gleich irgendwie eingeschnappt ist, wenn jemand anders eine andere Meinung hat oder sich angegriffen fühlt, sondern dass dieser Diskurs erlaubt sein muss, um verschiedene Perspektiven einnehmen zu können, damit ein Lerneffekt stattfinden kann. Weil
finde ich auch, im Prinzip, genau.
Ja, im Prinzip leben wir zusammen hier, müssen wir es zusammen gestalten. Und das sind die Werte der Demokratie. Und wenn wir uns da gegenseitig ans Bein pinkeln permanent, ist ja keinem geholfen.
Sehe ich auch so. Genau, also es gibt natürlich, finde ich, Meinungen, die man schon auch zensieren kann, was jetzt wirklich, wenn jetzt jemand menschenverachtlich daherkommt oder so. Mhm. Aber sonst finde ich auch mit politischen Gesinnungen oder alles Mögliche oder Hauptsache, man ist im Dialog. Wenn man sich nicht verschließt dem anderen, dann kann man immer was lernen. Es ist immer nur, wenn man stur bleibt, dann geht's nicht weiter.
Ja, oder seine eigene Meinung als die Wahrheit, die ultimative Wahrheit betrachtet.
Ja.
Das ist natürlich nicht wahr. Ich habe noch ein paar ganz schnelle Fragen dabei, die kannst du in einem Wort oder einem Satz beantworten. Zum Beispiel, wie entspannst du dich am liebsten nach einem intensiven Arbeitstag?
Filme schauen.
ja, das habe ich auch gerne. Was war der letzte Film, den du geguckt hast?
Dune. Der zweite Dune-Teil.
Warst du im Kino?
Im Kino, ja. Ich finde den tatsächlich so geil. Ich habe den jetzt sowieso natürlich in Vorbereitung weil ich durfte Austin Butler sprechen. Habe den in Vorbereitung schon mal gesehen, natürlich. Und jetzt auch schon zweimal im Kino gesehen und werde ihn wahrscheinlich auch nochmal zweimal im Kino sehen. Ich finde das wirklich, also ganz abgesehen davon, dass ich da dabei bin, einen unfassbaren Film. Ich habe lange, lange nichts mehr gesehen, was mich so wirklich gecatcht und mich reingezogen hat, wie die beiden Dune-Filme. Ich finde find die auch wunderschön gewaltig gedreht. Also unfassbar, was da abgeht. Ist kaum zu beschreiben, wie geil ich das finde.
Ja, lohnt sich auch voll ins Kino zu gehen dafür und es nicht kleinen Zuhause-Bildschirm zu gucken. Hast du Offline-Tage?
Wie meinst du? Ach so, so Detox-mäßig. Nee, zurzeit nicht. Zurzeit, muss ich sagen, hänge ich viel in dem scheiß Instagram da drin und scroll immer nur so durch. Das merke ich viel. Ich müsste mal wieder bewusster sowas einführen. Ich bin, wenn ich arbeite, bin ich zum Glück komplett weg davon. Also beim Sprechen natürlich mache ich Flugzeugmodus rein und dann haue ich das in die Ecke und fasse das erst wieder an, wenn der Termin vorbei ist. Auch beim Schreiben liegt das Handy ganz weit weg und wenn ich mal ins Internet muss, dann gehe ich nur über einen Browser am Computer. Das funktioniert gut. Aber so muss ich sagen, ich bin leider schon, habe das schon oft in der Hand, obwohl ich das gar nicht so gut finde.
Kannst du dich an deinen ersten Gedanken beim Aufwachen heute erinnern?
Oh ja, eigentlich schon. Warte, der erste Gedanke war, das war nämlich ein Stressgedanke. Und zwar war das unser Mikro-Setup, genau. Weil du hast mir ja gesagt, du möchtest das Audio hier, dass ich das nochmal mit dem Mikro aufnehme und dir schicke. Und ich hatte mir das aber falsch gemerkt. Ich dachte, du willst, dass ich das quasi hier live mache, dass wir jetzt einen Mikrofonsound haben. Und da wusste ich, nicht, wie ich das mit dem Handy verbinden soll und bin wirklich aufgewacht. Das war mein erster Gedanke, da ich mir dachte so, oh Gott, ich hätte mir das gestern Abend vielleicht nochmal angucken müssen. Ich glaube, das war wirklich mein erster Gedanke.
Oh, das tut mir aber leid.
Jetzt hat's ja geklappt.
Hast du ein Morgenritual, was dich für den Tag motiviert? Was du, wo du sagst, boah, das fetzt mich so. Vielleicht hast du es jeden Tag, aber sonst denkst du dir, boah, wäre cool, wenn ich das jeden Tag hätte, oder?
Nee, eher so, dass ich sag's, wäre cool, wenn ich irgendwas jeden Tag hätte. Also ich hab eigentlich nichts. Ich trinke halt einen Kaffee irgendwie. Aber ich denke mal, das machen viele. Und sonst gibt's eigentlich nichts. Ich hab immer mal wieder so Phasen, wo ich sag, ach komm, es wäre doch geil, wenn man irgendwie kurz, was weiß ich, drei Hampelmänner macht oder eine Zeit lang bin ich aufgestanden, dann habe ich einfach nur 10 Minuten frei geschrieben, weil mit der Hand einfach was einem so einfällt. Und das ist immer cool. Das ist immer super. Ich ziehe das aber trotzdem immer nur so 2 Wochen durch und dann vergesse ich es wieder. Also ich bin kein Ritualmensch, obwohl ich gerne jemand wäre, der Rituale hat. Aber ich habe leider in meinem Leben überhaupt keine Rituale. Ich habe keine feste Ins-Bett-Gehzeit, keine feste Auf-Gehzeit, gar nichts. Das einzige Ritual ist jetzt, dass wir einmal im Monat einen Pizza-Abend mit Freunden haben, wo wir uns treffen. Das ist, glaube ich, das einzige Ritual, das es in meinem Leben so richtig gibt.
Nice. Ja. Boah, das ist doch schon mal richtig geil. Ja. Hast du einen Lieblingsplatz in München?
Ach, eigentlich viele. Ich bin aber... Nee, wahrscheinlich nicht wirklich, weil ich bin eigentlich keiner, der jetzt viel irgendwie rausgeht, so blöd wie es klingt. Weil ich bin halt einer, ich sitze halt viel zu Hause rum und guck Filme und schreib Bücher und lese Bücher und so. Ich gehe gern spazieren, das ist es wahrscheinlich noch am ehesten, was ich mache. Ich bin mit einer Freundin oft zu die Isar lang gelaufen, wenn man so die Reichenbachbrücke runter zum Zoo und dann wieder hoch, das finde ich eine geile Strecke. Das haben wir viel gemacht. Das ist da fühle ich mich, glaube ich, ganz wohl, zum Beispiel an der Isar lang.
Hast du noch Lampenfieber?
Ja, die ganze Zeit eigentlich. Was jetzt nicht heißt, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich vor dem Mikro bin oder sowas, irgendwann mal paralysiert bin. Weil man hat ja eben, was ich vorhin meinte, auch mit zum Beispiel mit Schauspielunterricht, man hat ja seine Werkzeuge. Die hat man ja dann irgendwann parat vor sich liegen, wenn man etwas eine Zeit lang gemacht hat. Das heißt, ich komme schon in jeden Job an und denke mir, egal was da jetzt passiert, egal ob der weint oder schreit oder ob der 3 Emotionen in seiner Sprache aufeinander liegen hat, ich werde das schon wahrscheinlich irgendwie erfassen können. Und ich werde wahrscheinlich, das wird kein Hindernis sein, da werde ich schon stimmlich irgendwie rankommen. Aber ich bin immer so ein bisschen sozial aufgeregt. Also ich bin gerade, wenn es zum Beispiel ein neuer Regisseur ist, dann ist es natürlich immer spannend, was wir vorhin auch hatten. Jeder hat eine andere Art zu arbeiten. Wie arbeitet er? Und komme ich damit klar? Kann ich mich dranhängen? Oder wenn es jemand ist, den ich zum Beispiel schon lang kenne, dass man dann auch sagt, oh, das ist jetzt aber vielleicht eine Art Rolle, die ich bei der Person noch nie hatte. Wie arbeiten wir da zusammen? Es ist eher immer so soziale Überlegungen, dass ich sage, ach, ich hoffe, das wird eine coole Arbeit heute. Inzwischen so, dass ich jetzt sage, oh Gott, ich hoffe, ich krieg das hin. Das habe ich nicht mehr wirklich. Da bin ich jetzt, glaube ich, schon lang genug dabei. Aber ich bin schon oft aufgeregt, ja.
Mhm. Was ist dein Lieblingsmusikgenre?
Wahrscheinlich, eigentlich alles, wahrscheinlich Rock. Wenn ich mich auf eins festlegen müsste, wär's Rock. Ich liebe die Foo Fighters zum Beispiel, die gehen immer. Ich finde, die kann man immer anmachen. Ich mag, wenn man das kennt, Tool ist einer meiner Lieblingsbands.
Großartig,
ja. Obwohl der Mensch wahrscheinlich ein irrsinniges Arschloch und zum Kotzen ist, bin ich leider immer noch totaler Marilyn Manson-Fan. Was jetzt nur die Musik angeht und was der damals dargestellt hat. Das ist, glaube ich, so, das ist am nächsten an meinem Herzen dran. Mhm. Aber ich liebe alles
außer... Kennst du dieses Side-Projekt mit den Spooky Kids zusammen?
Die Spooky Kids waren doch eigentlich seine Band, bevor er bekannt wurde, oder? Mhm. Also die hießen ja früher Marilyn Manson und the Spooky Kids. Und dann haben sie gesagt...
Die hatten, glaube ich, ein Album oder so, ne?
Ja, so eine EP, genau. Weil das erste richtige Album war Smells Like Children. und davor gab es genau so eine Demo-EP, genau, da hießen sie noch The Spooky Kids.
Ja. Hast du einen Song, den du immer noch gerne hörst, so dann vielleicht Foo Fighters oder sowas? Also ist da einen parat?
Ach, eigentlich alles. Ich finde, das geilste Foo Fighters Album ist, wie heißt das? Heißt das Wasting Light? Das haben die bei Dave Grohl in der Garage aufgenommen. Da hat er sich das alte Pult von irgendeinem legendären Studio, das abgerissen wurde, hat er sich das Pult in seine Garage gestellt und dann ein Studio gemacht. Und dann haben die da ein Album einfach auf Band, also quasi jetzt gar nicht mehr digital, so dass man überall einsteigen kann, sondern richtig so, wir lassen eine Aufnahme von Anfang bis Ende durchlaufen und schauen mal, was passiert. Und das richtig nochmal so aufgenommen. Dann kam auch für einen Track kam auch nochmal Chris Novoselic, der alte Bassist von Nirvana, und hat Bass gespielt auf einem Track, der, glaube ich, auch über Kurt Cobain geschrieben war. Das finde ich ein unfassbares Album. Da würde ich jetzt gar nicht sagen, da gibt's einen speziellen Song, der super ist, sondern einfach dieses ganze Wasting Light Album, weil das so einfach so echt klingt. Das ist so warm und da hört man einfach eine Band, die in einem Raum sitzt und einfach Spaß hat zu spielen. Das ist geil.
Ja, das ist großartig, wenn das Gefühl auch rüberkommt bei der Musik.
Ja.
Tatsächlich mega. Liest du auch selber noch andere Bücher nebenher?
Ja, ich bin, ich würde gern mehr lesen. Ich bin ein total langsamer Leser. Ich vermute irgendwie so im Laufe der Jahre immer mehr, dass ich eine leichte Form von Legasthenie habe. Bin aber zu faul, um das rauszufinden. Weil ich merke das wirklich, wenn ich lese, ich springe die ganze Zeit mit, also ich kann mich unfassbar schwierig wirklich konzentrieren beim Lesen, auch beim selber Schreiben. Muss ich immer wieder selber nochmal vor- und zurückgehen. Deswegen höre ich wirklich sehr viele Hörbücher. Mhm. Stichwort David Nathan. Also ich bin totaler Stephen King-Fan und habe...
Oh yeah. Also,
jetzt gerade habe ich länger Zeit nichts mehr gehört, aber ich höre sehr gern eben Stephen King in Kombination mit David Nathan. Also ich bin großer Hörspiel weniger, aber Hörbuch-Fan.
Ich habe die auch alle gehört. Ich hatte das in meiner Jugend so weit auf die Spitze getrieben, dass meine Gedankenstimme die Stimme von David Nathan hatte, was krass gruselig und geil zugleich war.
Boah, da habe ich mal was Gruseliges gelesen. Es gibt doch das sogenannte Synchronforum. Weiß ich, ob du das kennst.
Nee,
das ist so eine ganz total eine richtig altbackene Website, die schaut aus wie aus den 90ern, ist sie wahrscheinlich auch. Also jeder aus unserer Generation und jünger würde sagen, was ist das für ein Scheißdreck? Weil das ist ein bisschen schwierig zu manövrieren, aber trotzdem, das ist das Synchronforum. Und da wird sich manchmal unterhalten über Synchronfassungen und wie die so sind und wen man sich sonst als Besetzung gewünscht hätte. Und da gibt's einen Thread, da sagen die Leute irgendwie, wenn es eine Stimme gäbe, die quasi der Kommentarsprecher für mein Leben wäre, wer wäre das?
Ah, ja.
Und da stehen dann auch so Leute wie David Nathan manchmal drin, da steht dann Christian Brückner steht sehr oft drin. Und ich habe aber tatsächlich auch meinen Namen da schon zweimal gelesen.
Oh,
und das ist dann auch komisch, wenn man sagt so, da gibt es jemanden, der sich meine Stimme als Kommentar wünscht, das ist lustig.
Das ist voll schmeichelnd.
Ja, irgendwie schon.
Angenommen, du könntest eine Synchronrolle für einen Charakter aus irgendeinem beliebigen Werk übernehmen.
Ja.
Welcher wäre das?
Oh, das ist immer eine fiese Frage, weil Man macht ja seine Rolle immer zu seinem eigenen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Rolle mir auch angucke in einem Film, die ich richtig cool finde, dann hat der Sprecher das ja natürlich auf seine Art schon so interpretiert, dass er es zu seinem gemacht hat. Und dann ist das gar nichts mehr, wo ich sage, ach, wenn ich das gemacht hätte. Wobei ich jetzt aber ehrlich sagen muss, wenn ich überlege, ein unfassbar interessanter Schauspieler ist Barry Keoghan, wenn dir der Name gerade was sagt. Der hat ein ganz markanter Typ, der hat in der letzten Batman-Verfilmung mit Robert Pattinson wurde der ganz am Ende als neuer Joker angeteasert.
Aha.
Der hat jetzt auch bei Saltburn, weiß nicht, ob du Saltburn gesehen hast, den Film.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Da, unfassbarer Film, totale Empfehlung. Und also der ist Barry Keoghan. Der hat auch bei Banshees of Inisherin, wenn du den kennst, hat er den Jungen gespielt, der dann eine tragische Geschichte noch hat. Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr interessanter Typ, der, glaube ich, sogar im Deutschen, da hat sich noch keine Feststimme durchgesetzt. Der wurde ein paar Mal von Amadeus Strobel gesprochen und jetzt aber im letzten Film von einem Münchner. Und das ist jetzt niemand, wo ich sage, oh, da würde ich gut auf den passen. Das weiß ich nicht. Aber das ist ein Schauspieler, sage ich, der ist so interessant, der spielt so interessante Sachen. Wenn ich glaube, ich würde gar nicht gut auf den passen, aber würde ich auf den passen, wäre das ein Schauspieler, an den ich mich gern ranwagen würde als Sprecher, um da eine Interpretation im Deutschen zu finden. Das ist vielleicht am ehesten noch die Antwort auf die Frage.
Ja, das ist ja cool, wenn man auf jeden Fall dann eine Feststimme ist für einen Schauspieler, der wirklich sehr viele unterschiedliche Rollen hat, ja, wenn man da drauf steht, dass man da irgendwie diese Herausforderung auch immer wieder kriegt und
das,
so.
Das habe ich jetzt gerade so ein bisschen mit Austin Butler, wenn ich ihn weiter sprechen darf, das weiß man ja immer nicht. Aber der hat jetzt echt in den letzten Filmen immer was anderes angeboten. Also angefangen bei, ich habe ihn das erste Mal gesprochen bei Once Upon a Time in Hollywood, dem Tarantino-Film. Wo er da so ein völlig verrückter, durchgedrehter Mitglied der Manson-Family, aber auch ein Cowboy irgendwie war. Und dann hat er danach diesen Elvis gedreht, wo er natürlich Elvis war. Jetzt hat er bei Dune wieder was ganz anderes gemacht. Also der ist zum Beispiel einer, wenn ich den behalten darf, was ich mir sehr wünsche, das ist ja nicht immer, das ist ja nicht die Entscheidung des Sprechers, aber
wer legt das fest? Das Supervisor aus dem Originalland dann, oder?
Ja, hauptsächlich. Also sind oft die Verleiher, also in zum Beispiel Warner Brothers oder auch die Synchronregisseure haben da natürlich auch ein Wort mitzusprechen. Wenn ich jetzt einen Film mache in der deutschen Dialogregie, kann ich natürlich auch sagen, du, den Sprecher finde ich da nicht passend drauf. Ich würde für mein Werk das gerne umbesetzen. Deswegen sage ich immer, niemand hat irgendeinen Schauspieler gepachtet. Wir sind alle immer nur drauf besetzt und das ist immer eine Interpretationssache. Wenn jemand anderen besetzen möchte, ist das immer in Ordnung. Aber ich hatte jetzt eben das Glück, bei Austin Butler wirklich in jedem Film einen komplett anderen Schauspieler sprechen zu dürfen quasi. Und das finde ich unfassbar. Das ist das Beste, was mir passieren kann. So einen Schauspieler zu haben, der einen selber immer wieder fordert, dass man auch immer wieder weg von sich selber, weg von den Tönen, in denen man sich wohlfühlt und immer wieder was gezwungen wird, was Neues zu probieren. Das ist geil.
Ja, und dann gehst du auch in der Kabine, gehst du richtig rein, dass du dich dann auch wild gestikulierst und auf dem Boden wälzt manchmal, wenn es die Rolle so...
Also man versucht so viel mitzumachen, wie geht. Man kann jetzt natürlich, man darf keine Geräusche machen. Manchmal kommen neue Sprecher rein und dann wird zum Beispiel im Film geklatscht und dann fangen die an, vom Mikro mitzuklatschen. Und dann sagt man denen, nein, das ist eine andere Abteilung. Du darfst nur die Sprache machen. Das heißt, wir müssen natürlich, manchmal passiert es, dass man irgendwie falsche Klamotten anhat, die dann irgendwie jedes Mal machen, wenn man sich bewegt. Das ist dann blöd. Aber man versucht natürlich schon, wenn man sich leise bewegen kann, jede Bewegung mitzumachen, wenn man rennt, zumindest die Schultern mitzubewegen, weil das natürlich
die Atmung,
die Brust bewegt. Genau. Ich habe auch schon einen Sprecher erlebt, der tatsächlich einfach das Sprecherpult umgestoßen hat, weil der so in der Rolle war. Das war ganz lustig, da saß ich neben...
Klaus Kinski.
Ungefähr so, ja. Da saß ich neben ihm und der hatte für einen Footballfilm musste der so einen Tackle machen und so einen Typen umschmeißen. Und der hat sich da so reingeschmissen, dass der einfach das ganze Pult mitgetackelt hat. Also das kann schon mal passieren. Aber ganz so extrem ist es natürlich, wir sind natürlich an dieses Mikro gebunden. Das heißt, wir können jetzt nicht uns wegdrehen wenn wir mit jemandem reden. Wir müssen uns dann seitlich zum Mikro stellen und dann dreht man sich zum Mikro hin, wenn man diese, dann hört man das auch im Hals, aber man muss da so ein bisschen, bisschen umdenken.
Was ist deine Lieblingsjahreszeit?
Ich glaube, der Wandel von Sommer zu Herbst, den finde ich cool. Weil ich bin einer von denen, entweder ist mir zu kalt oder mir ist zu heiß. Und deswegen ist das cool, dass man draußen sitzen kann, aber trotzdem Pullover tragen.
Ja, der Spätsommer in München ist bestimmt auch wunderbar schön im englischen Garten abhängen.
Ja, also gerade zum Beispiel ist es sehr schön. Ich habe vergessen, wo du nochmal genau sitzt. Wo bist du?
Freiburg.
Freiburg, naja.
Das ist auch fantastisch hier. Ist hier aber auch zu heiß im Sommer.
Ja, ja. Na gut, wir haben so ein bisschen, weiß nicht, ob sich das auswirkt mit den Alpen. Vielleicht fangen die das so ein bisschen ab, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall gerade ganz angenehm. Wahrscheinlich zu heiß. Es sollte wahrscheinlich gar nicht so heiß sein jetzt zu dieser Jahreszeit, aber gerade ist es ganz angenehm.
Wenn du mit einem Schnips von jetzt auf gleich irgendwas auf der Welt verändern könntest, was wäre das?
Oh Gott, was würde ich da machen? Boah, das ist ja eine Scheißfrage. Ich glaube, die muss ich jetzt mit irgendeinem Quatsch beantworten. Weil ich glaube, mit wirklich einer ernsthaften Antwort müsste ich jetzt echt zu lange überlegen. Ich würde mit einem Quatsch antworten und ich würde sagen, dass die Dr. Pepper hier genauso schmeckt wie in den USA.
Die schmeckt hier, die schmeckt hier nicht gut?
Die schmeckt anders. Ich glaube, es gibt hier, glaube ich, Zusatzstoffe, die wir nicht benutzen dürfen, weil die höchst krebserregend sind oder so.
Ah, ja.
Aber das ist zum Beispiel ein Ding, wenn du nach USA kommst oder selbst in England oder sowas, da kauft man sich eine Dr. Pepper oder egal was und es schmeckt endgeil. Und hier schmeckt scheiße. Keine Ahnung. Also das wäre was, wo ich sagen würde, die Dr. Pepper sollte überall gleich schmecken.
Ah, das ist gut. Ja, sehr, total sinnvoll. Und vor allem auch ein kleiner, wahrscheinlich ein recht kleiner Eingriff. Es gibt viele Leute, mit denen ich mich dann unterhalte, die sagen große Eingriffe. Und dann denke ich mir manchmal, wenn ich mir selber die Frage stellen würde, ist alles so komplex, man weiß ja gar nicht, was der Wunsch dann bewirkt.
Das ist jetzt nämlich der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss das jetzt mit einem Quatsch beantworten, weil ich hätte mir jetzt ich hätte mich jetzt so reingefuchst in diese ganzen Schmetterlingseffekt-Sachen, dass ich wahrscheinlich einfach irgendeine falsche Antwort gegeben hätte. Deswegen, ich glaube, mit der Dr. Pepper, vielleicht habe ich jetzt ein paar Leuten Krebs beschert, die es sonst nicht bekommen hätten. Wer weiß.
Aber der Kollateralschaden ist relativ gering wahrscheinlich.
Würde ich jetzt auch mal sagen, genau.
Dann habe ich noch zum Abschluss, kannst du dir noch was wünschen? Ja. Und alle, die jetzt zuschauen oder sich das später anschauen, zuhören, sind herzlich dazu eingeladen, dir diesen Wunsch zu erfüllen. Und du kannst mal überlegen, ob du irgendwas brauchst. Eine Fähigkeit, eine Ressource, Information, Idee. Oh. Und wir gucken mal, was das Universum so drauf hat.
Ja. Also was cool wäre, was ich mir immer wünsche, oft habe ich meine besten Ideen direkt vorm Einschlafen. Das kennst du bestimmt auch. Das geht uns, glaube ich, allen so, dass man liegt so im Bett und man ist so sowieso schon so halb auf seiner Halbschlaf-Traumreise.
Und fangen schon die Bilder an.
Plötzlich, genau, jetzt in meinem Fall zum Beispiel mit meinem Roman, dass plötzlich kommt irgendwie ein Dialog, der so glasklar in meinem Kopf ist, wie als wären die Worte vor mir geschrieben und du liegst da und denkst dir, Scheiße, stehe ich jetzt nochmal auf und riskiere, dass ich dann aber die ganze Nacht nicht schlafen kann oder penne ich jetzt einfach ein und hoffe, dass ich mich dran erinnere? Und das, manchmal ist es ja sogar so, manchmal stehst du dann auf und dann ist die Idee aber weg. Das war nur in diesem Halbschlafmoment. Ja. Deswegen ist mein Wunsch an all euch Leute da draußen, mein Wunsch ist, dass man diese Halbschlafgedanken, dass man da quasi wie ein Foto von machen könnte, was man sich dann morgen irgendwie durch ein Faxgerät oder sowas neben dem Bett ausdrucken kann. Das wäre geil. Das wäre cool. Das würde ich mir wünschen.
Ja, das würde ich mir auch unbedingt wünschen. Sobald sowas gäbe, muss man überlegen. Elon Musk ist da so bestimmt gar nicht so weit von entfernt. Sowas,
bisschen Neuralink, ja klar.
Ja, mal gucken. Aber großartige Idee, mir ging das auch so oft so mit Musikstücken, dass ich so im Halbschlaf irgendwie richtig geile Tracks hatte und dachte mir, boah, wenn ich das jetzt nachspielen könnte, übel.
Und dann
dann ist es aber weg.
Ich befürchte auch, dass das wahrscheinlich auch nie wirklich da war im Kopf. Weißt du, ich glaube, das war immer nur, es hat sich cool angefühlt und sobald man dann aber wirklich sagt, jetzt fokussiere ich mich drauf, dann ist eigentlich, weiß man, das war gar kein fertiger Gedanke, das war nur das Gefühl eines Gedankens.
War nur das Gefühl, das kann auch sein. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Thematik, diese Schwelle zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein, irgendwie, da ist auf jeden Fall noch ziemlich viel Magie dran.
Ja, das ist ja auch das Schöne am Kreativen und man muss ja nicht nur Musik machen, das kann ja alles Kreative sein, diese Genau, sich da in dieser Welt zu bewegen und da diese Schnittstelle zu finden, das ist ganz spannend.
Patrick, wir sind am Ende.
Ey, wie schön, das ging jetzt so schnell rum. Total nettes Gespräch.
Ja, anderthalb Stunden locker.
Krass.
Ja, hat mich auch richtig gefreut, alle, die zugeschaut haben. Ich danke euch auch vielmals fürs Zuschauen. Großes Dankeschön echt nochmal an dich, Patrick, für deine Offenheit und die faszinierenden Einblicke in deine Arbeit als Synchronschauspieler, Synchronregisseur, Musiker, Schriftsteller in spe.
Vielen Dank.
Ich finde deine Leidenschaft.
Ja, ich wollte nur sagen, danke für die schönen Fragen. Das ist gerade was das Synchron angeht. Oft hört man so dieselben paar Fragen, die natürlich immer interessant sind. Aber du hast dir echt coole Sachen überlegt. Das hat richtig Spaß gemacht. Es war gar kein Interview. Es war einfach ein Gespräch. Es war geil.
Nice, ja. Dankeschön. Freut mich natürlich auch. Und ich finde deine Leidenschaft und dein Engagement und die Inspiration ist auf jeden Fall bei mir rübergekommen durch das Gespräch. Ich wünsche dir richtig, 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 richtig viel Erfolg und Spaß bei deiner Arbeit weiterhin.
Vielen Dank.
Und mit deinem Buch. Und falls du dich irgendwann mal dazu entschließen solltest, diesen Trailer für das Buch öffentlich zu machen, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Habe ich richtig Interesse dran, mir das anzugucken.
Auf jeden Fall. Also den gibt's natürlich, theoretisch gibt's den jetzt schon. Der ist halt noch unter einem privaten Link. Wer weiß, vielleicht stelle ich ihn auch irgendwann mal online, obwohl es das Buch noch gar nicht gibt. Wer weiß, weil ich wollte irgendwann muss ich anfangen, Werbung dafür zu machen. Und warum nicht mit dem Trailer? Also mal gucken.
Hätte ich Bock. Schick gern mal rüber. Ja, ich finde, wir haben heute viel über Patricks künstlerische Reise gelernt und außerdem darüber, wie Talente, Leidenschaft und Kunst ein kraftvolles Trio bilden können. Und ich finde, deine Arbeit zeigt, wie kreative Ausdrucksformen dazu beitragen können, das innere Feuer zu entfachen und damit konstruktiv, positiv Veränderungen in der eigenen Welt zu bewirken. Also lass uns gerne die Inspiration von dem Gespräch heute mitnehmen und der Kunst in unserem täglichen Leben eine größere Bedeutung geben. Das fände ich sehr schön. Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt neugierig, bleibt engagiert. Denkt dran, jeder von uns und jede kann durch kreative und nachhaltige Haltungen und Handlungen einen Unterschied machen. Damit wünsche ich dir einen schönen Tag. Viel Spaß beim Schreiben.
Vielen Dank.
Wir hören und lesen uns.
Ey, ich wünsche dir auch einen schönen Tag und viel Erfolg mit allem, was bei dir so ansteht. Und lass in Kontakt bleiben. Also lass, genau.
Gerne.
Fand ich richtig cool, Mann.
Ich komme auch auf jeden Fall mal nach München wieder.
Ey, ich, Lust. Sag Bescheid. Klar, treffen wir uns mal auf einen Kaffee.
Gerne. Oder auf ein Bierchen.
Oder so, genau. Auch cool.
Jo, bis zum nächsten Mal, Leute. Das wäre nächsten Montag um 20.03 Uhr. Diesmal mit Jeanette von der Ethikbank, weil der das ist eine ethische, ökologische Direktbank. Und ich freue mich mega auf das Gespräch, weil der Ökonomiebereich, wie wir in dem Gespräch ja auch schon rausgefunden haben, eine große Hebelkraft für die Nachhaltigkeit hat. Wenn euch das interessiert, ich habe bereits das Vergnügen gehabt, mit der Triodos Bank und mit dem nachhaltigen Broker Evergreen live zu machen. Das könnt ihr auf Spotify oder in den Reels sehen. Und nächste Woche eben mit Jeanette von der Ethikbank. Da schauen wir uns doch mal an, was die Veränderung des Leitzins, die Senkung der Zinsen mit den Investitionen für erneuerbare Energien zum Beispiel anstellen wird.
Klingt gut.
Ciao, Patrick. Hat mich sehr gefreut. Grüß deine Freundin, die Familie. Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss, Mann.
Jo. Danke fürs Zuschauen. Bis Spidi.
Wie kann ich jetzt so den kleinen Fjalle...